Ich werde vom ersten Tag an meinen Fußball spielen. Wenn der Ball in der Mitte war, war halt Vollgas. Da hat man schon gemerkt, boah, hier kann was richtig Cooles entstehen. Ich bin ein totaler Emotionsjunkie und bin jemand, der total gerne in Stadion geht. Jedes Spiel in dieser Liga ist brutal. Boah, ich könnte sofort wieder anfangen zu heulen, wenn ich drüber nachdenke. Das habe ich auch nie wieder so erlebt in Magdeburg. Bei jedem Spiel haben wir getanzt. Als Blau-Weißer muss ich ganz klar sagen, die Stimmung in Magdeburg ist eine Sensation. Blau-Weißes Herz, brutal, auf jeden Fall. Aber ich würde auch nie ausschließen, für Dynamo zu arbeiten.
Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
Da sind wir wieder. Es ist Niki Tacker, Folge 53. Ich sage herzlich willkommen und freue mich sehr, Robi, dass du an meiner Seite bist und wir den Podcast wieder zu zweit beginnen können, so wie es sich auch gehört. Herzlich willkommen.
Ja, super, dass du es diesmal auch von Anfang an einrichten konntest. Also herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, ihr da draußen habt das Zweiergespräch zwischen mir und Christian Arbeit trotzdem genossen. Solltet ihr das noch nicht getan haben, ich sag's ganz wenig subjektiv, das lohnt sich wirklich. Wir haben viel positives Feedback von euch da draußen bekommen. Es hat, glaube ich, nochmal schön ein bisschen unter die Motorhaube von Union Berlin blicken lassen. Und ja, wenn ihr den Podcast gehört habt, könnt ihr auf jeden Fall den Film auch angucken. Union, die besten aller Tage. Hier nochmal Promo dafür. War cool.
Ja, Robi, mir hat es ja auch großen Spaß gemacht, das zu hören. Und ich hatte vor allem Lust, Christian Arbeit zu hören und fand natürlich seine kommunikativen Ausführungen total spannend. Muss aber auch sagen, eine deiner besten Interviewleistungen, die ich bisher gehört habe. Also Chapeau, spricht für deine Entwicklung hier in diesem Podcast.
Ja, frei nach Jürgen Klinsmann angetreten, um jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Ja,
das soll wurde erfüllt. Robi, wir müssen mal ein bisschen gucken auf die Fußballwelt. Wir sprechen ja über den Fußballosten, aber es passiert irgendwie auch gerade was in Deutschland. Wir haben zwei Halbfinalisten in der Champions League. Wir haben Aufbruchsstimmung rund ums DFB-Team von Julian Nagelsmann, der auch seinen Vertrag verlängert hat. Wir haben endlich einen anderen deutschen Meister. Also es ist gerade irgendwie sehr sonnig im Fußballland, habe ich das Gefühl.
Ja, es ist ja schon manchmal sehr verrückt, wie die Dinge im Fußball so sind. Immer wenn du eigentlich denkst, boah, der deutsche Fußball liegt am Boden und was haben wir im November noch alle geweint, als die Länderspiele so furchtbar waren, was sie tatsächlich auch waren. Ja, dann hatten wir die ganze große Investorendebatte mit dem potenziellen Einstieg eines DFL-Investoren. Und da hieß, ja, der deutsche Fußball ist überhaupt nicht konkurrenzfähig auf die Dauer. So. Und gerade in so einer Zeit hast du dann natürlich, wie es der Fußball manchmal so will, dann plötzlich drei Teams wieder seit, glaube 95 das letzte Mal gewesen mit drei internationalen Halbfinalisten. Natürlich ist das eine Momentaufnahme und natürlich wird es nicht ab sofort jedes Jahr wieder so sein. Aber ich glaube, wir tun sehr gut daran, diesen Moment zu genießen, diesen Moment zu feiern und wem man dann auch immer dann die Daumen drückt, ob es die Bayern sind, BVB oder Leverkusen oder allen dreien. Ich glaube, da kann man sich sehr freuen und 50 Tage vor der EM, ich habe da sowieso Bock drauf. Das ist jetzt gar nichts Neues bei mir, aber jetzt mit den Ergebnissen zuletzt, auch mit der Vertragsverlängerung, also langsam knistert's, würde ich sagen.
Langsam knistert's und die Vorfreude auf die EM ist da. Ich freue mich für uns beide, dass wir Tickets haben, Robi. Und ich freue mich aber vor allem auch für Bayern und für Leverkusen. Der neue deutsche Meister, so verdient wie lange noch nicht in einer Dominanz. Ich finde es geil, dass Xabi Alonso auch gesagt hat, meine Geschichte ist noch nicht vorbei, ich bleib dort. Also ja, in Niki Tacker History, der verdienteste deutsche Meister, den es wohl geben kann. Und ich lege euch das Sportfoto des, ja, ich sag mal des Jahrzehnts auch ans Herz. Genau kurz vor Abpfiff, Florian Wirtz erzielt das 5:0, dreht ab, die Fans rennen schon rauf. Also ein geiles Bild, wo alles drinsteckt, was den Fußball ausmacht. Also herausragendes Bild.
Wir müssen den Ordner auch nochmal feiern. Dieses, du kannst richtig in seinem Gesicht sehen, wie er hin und her gerissen ist. Ja, ich meine, ihr kennt das alle. Als Stadiongänger kennt ihr das alle, diese Ordner, die quasi 90 Minuten mit dem Rücken zum Feld stehen und euch angucken müssen und dann rennt der Flitzer doch wieder vorbei. Aber anyway, und wie dieser Typ einfach, das ist so großartig in seinem Gesicht zu sehen, wie er einfach sagt, naja, ich habe hier schon die eigentlich eine wichtige Rolle, eigentlich soll ich die ja aufhalten. Oh Gott, da kommt gerade Florian Wirtz, ach, ist das alles geil. Also da geht einem das Herz auf. Natürlich kann man auch darüber debattieren, wie dämlich sind die eigentlich und warum können die sich nicht zurückhalten und hätte man nicht das Spiel vernünftig zu Ende führen können. Und die ganz Schlauen kommen jetzt auch wieder um die Ecke und sagen, wie viel ist denn da kaputt gegangen? Aber ey, Leute, freut euch doch endlich mal daran, wieder echte Meisterfreude zu sehen nach nach 11 Jahren Bayern. Und du kannst es denen ja nicht mal verdenken. Alter, wenn du das 11. Mal Meister wirst, ist wie das 11. Mal Mitarbeiter des Monats werden. Ist auch nicht so geil wie beim ersten Mal. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wenn wir uns ein bisschen aus dem Fußball-Osten rausbewegen, können wir gerade viel Spaß am Fußball haben.
Und wenn wir aber nochmal einen Blick werfen auf die DFB-Elf, müssen wir uns gar nicht aus dem Fußball-Osten rausbewegen, weil wir haben ja lange immer gesagt, hey, kein ostdeutscher Fußballer im Nationalteam. Und mittlerweile haben wir, und das wird auch die Stamm-Doppel-Sechs sein, eine ostdeutsche Doppel-Sechs. Robert Andrich, geboren in Potsdam, Toni Kroos, geboren in Greifswald. Wer hätte das gedacht? Und glaube, das sind so ein bisschen auch die beiden Hoffnungsträger, die so für den Aufbruch Nationalmannschaft stehen. Robert Andrich, deutscher Meister, Toni Kroos, sowieso größte Mittelfeldspieler, den wir vermutlich je hatten. Also das macht mir große Lust und damit hätten wir auch den Bezug zum Ostfußball und eigentlich einen guten Übergang auch in die Crunchtime in den aktuellen Ligen, Robi.
Perfekter Übergang, Basti. Lass uns reingehen in die Crunchtime. Die haben wir jetzt schon ein paar Mal angekündigt, aber jetzt sind wir wirklich mittendrin mit weitestgehend 4 Spiele noch zu gehen in allen Ligen, die wir hier so betreuen. Und boah, ich hatte es ja schon gesagt, wir müssen mit was Positivem anfangen. Deswegen haben wir uns erfreut an der Nationalmannschaft, an Bayer Leverkusen und an der Champions League. Weil im Fußball-Osten ist die Situation für unsere Vereine
durchaus überschaubar.
Ja, also wir haben auch schon darüber gesprochen, dass durchaus Szenarien hier im Raum stehen, wo wir uns hier im Mai in die Augen gucken und dann kann das Ganze ganz, ganz bitter ausgehen. Aber ich bin ja normalerweise der optimistischere Part von uns beiden. Aber Basti, fangen wir mal ganz oben an, weil wir sie auch letzte Folge als Fokusthema hatten, die Eisernen. Union Berlin hat auch mit Christian Arbeit darüber gesprochen, der das Ganze meines Erachtens gut eingeordnet hat, der gesagt hat, wir wissen, wo wir stehen, wir wissen, wie der Spielplan aussieht. Stand jetzt vorm Spiel am Wochenende bei Borussia Mönchengladbach hat man aber eben nur noch 3 Punkte vorm Relegationsrang. Wie ist deine Einschätzung? Oder jetzt sag uns doch mal und den Unionern da draußen, warum das Ganze für Union Berlin am Ende der Saison doch gut ausgehen wird.
Puh, an der kurzen Pause merkst du, dass ich gar nicht mal so überzeugt bin von der ganzen Angelegenheit. Was Union-Fans aber Hoffnung machen kann, ist zum einen die alte Försterei, was noch 2 Heimspiele und zum anderen die direkten Duelle. Also spielst jetzt in Gladbach, die auch nur, glaube ich, 2 Punkte mehr haben. Du hast dann das absolute Kracherduell zu Hause gegen Bochum und musst dann nach Köln. Also du hast alles in der eigenen Hand. Union wirkte defensiv jetzt leider nicht mehr so stabil. Ich glaube aber, dass der Fakt, dass sie alles in der eigenen Hand haben und die alte Försterei plus Erfahrung aus den letzten Jahren, dass Union Berlin die wichtigen Spiele eigentlich immer auf seine Seite gezogen hat, glaube ich, dass es am Ende Platz 15 werden wird, aber viel mehr auch nicht. Denn Mainz wird aus meiner Sicht da rausgaloppieren und dann kann es schon eng werden, weil ich sehe Union jetzt nicht in Gladbach gewinnen.
Ja, das ist eine Argumentation, der ich gut folgen kann. Wir haben auch oftmals dazu gesprochen, zwischendurch hatte Union auch immer eine Durststrecke, ist aber gar nicht groß nach unten abgerutscht, weil eben da unten auch nicht gewonnen wurde. So, das heißt, du bist jetzt in der Saisonphase, wo du, glaube ich, als Trainer, Spieler, Funktionär dich auch nicht mehr glaubwürdig hinstellen kannst und sagen kannst, ja, wir gucken nur auf uns und wir gucken gar nicht auf die Tabelle, weil es eben ja eben auch andere direkte Duelle gibt. Und jetzt am Wochenende ist natürlich ein ganz entscheidendes mit Mainz gegen Köln. Ich bin bei dir, dass Mainz ein Momentum hat und Köln auch. Und die einen haben Positives und andere Negatives. Der letzte Platz ist meines Erachtens vergeben mit Darmstadt. Also geht es darum, wer wird 17., wer wird 16. Stand heute und mit allem, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, würde ich sagen, Köln bewirbt sich gerade hardcore für Platz 17. Wir wissen aber auch, dass der FC auch dann wieder aus dem Nichts, ich möchte nochmal an das Spiel gegen Bochum erinnern, dann irgendwo wieder Kraft rauszieht. Also sind wir uns einig, Union tut gut daran, sowohl ihr Heimspiel gegen den VfL Bochum, was ein direktes Duell sein wird, erfolgreich zu gestalten, als auch in Köln nicht zu verlieren. Und wenn du die beiden direkten Duelle so bestreitest, dann wird es am Ende reichen. Nach dem Wie fragt dann im Sommer sowieso kein Mensch mehr.
Was aber im Sommer definitiv gefragt werden wird an der alten Försterei ist, was passiert mit Oliver Runert? Auch da gab es jetzt wieder ein, ja, schauen wir mal von ihm. Und daran wird dann, glaube ich, auch hängen bleiben, was passiert mit Nenad Bjelica. Denn ich glaube, diese Thematik kommt definitiv auf den Tisch, egal wie die Saison ausgeht. Das wird hinterfragt, das wird von Spielerseite hinterfragt, das wird von den Verantwortlichen hinterfragt. Und ich bin mal mutig und glaube nicht, dass egal wie die Saison ausgeht, dass Nenad Bjelica am ersten Spieltag der neuen Saison noch auf der Unionbank sitzt. Kann ich mir persönlich nicht vorstellen.
Ja, das werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen klären. Wir hoffen sehr, dass der Kelch-Abstiegskampf möglichst schnell vorbei ist bei den Eisernen. Und dann gibt's ja auch noch ein Szenario, was wir auch nicht komplett von der Hand weisen können, dass da wäre Relegation. Also sollten die Eisernen tatsächlich am Ende auf Platz 16 einfahren, hätten sie die Aufstiegsrelegation. Das wird aktuell Fortuna Düsseldorf sein. Nach jetzigem Stand, der HSV wird es wohl wieder nicht schaffen und es sieht so aus, als wenn Kiel und St. Pauli da durchziehen werden. Mit der Erfahrung der Unioner, sie sind ja relegationserfahren als Verein, das war zwar eine ganz andere Mannschaft, aber auch mit der Erfahrung in der Truppe, glaube ich, dass man sich über dem, wie sagt man, zweiten Dienstweg vielleicht doch noch die Klasse halten könnte. Also das bleibt ja immer noch, man kann über Sinn und Unsinn von Relegation sicher streiten. Aber das bliebe ja auch noch.
Ja, und wer aktuell auch auf einem Relegationsplatz steht, das ist der FC Hansa Rostock. Und die Rostocker haben im Ostduell am Sonntag verloren, im Ostseestadion, phänomenale Atmosphäre. Aber aus Hansa-Sicht muss man sagen, es gab ein verdientes 0:2. Jetzt kann man aus Ostsicht sagen, okay, zum Glück hat wenigstens einer gewonnen und der erste FC Magdeburg sich aus meiner Sicht jetzt aus dem Abstiegskampf direkt wieder verabschiedet. Es sind zwar nur 5 Punkte jetzt auf Hansa, die auf dem Relegationsplatz stehen, aber ich glaube, bei den verbleibenden 4 Spielen wird da nichts mehr eng für Magdeburg. Das war ein Statement-Sieg, auch ein verdienter Sieg. Alle Statistiken sprechen dort für die Elbestädter. Ich habe es trotzdem nicht kommen sehen. Also ich dachte nicht, dass Magdeburg jetzt in der aktuellen Phase bei heimstarken Hanseaten gewinnt. Habe ich nicht kommen sehen, Robi.
Nee, das war dann schon ein Stück weit überraschend. Ja, ich hätte auch tatsächlich vorher eher gesagt, dass Hansa das Ding auf ihre Seite zieht. Wir haben ja Daniel Frahn vorher gefragt, was tippst du denn? Er hat gesagt 1-1, habe ich gesagt, das wäre eher schwierig. Also ein Unentschieden wäre, glaube ich, für den Fußball-Osten das schwerste Los gewesen, weil dann nur die anderen profitiert hätten. Bei Hansa musst du aber auch sagen, der Spielverlauf war dann auch massiv unglücklich, weil du lädst den Gegner krass ein. Ja, also Strauß in dem Fall spielt Schuler den Ball quasi in die Füße und im Gegensatz zu seinem 100%er gegen den HSV hat er den noch vergeben, macht er den dann eiskalt rein und spätestens ab dem Moment war Magdeburg klar im Aufwind. Also da siehst du mal wieder, individuelle Fehler sind eben im Fußball sehr, sehr entscheidend und gerade wenn du da hinten drin steckst und ja, Magdeburg macht dann relativ zeitnah noch das zweite und dann war die Messe gelesen und Hansa hat es auch nicht verstanden, dann da wieder ranzurücken und das kurze Zwischenhoch bei Hansa, gerade wo du gegen direkte Gegner, gegen Wiesbaden und so ganz gut ausgesehen hast, hat dann einen ersten Dämpfer bekommen hier in Berlin mit einer richtig, richtig derben Klatsche vor einer fantastischen Kulisse. Kriegst du bei Hertha, gehst bei Hertha sang- und klanglos 0-4 unter. Das war schon ein Bummer. Kannst du aber sagen, Hertha gut in Form, aber jetzt 0-4 gegen Hertha, 0-2 gegen Magdeburg. Leider Gottes eine sehr, sehr schlechte Tordifferenz da hinten drin. Also Hansa muss sich jetzt mal wieder straffen und mal wieder, ja, unerwartet punkten. Und dass sie jetzt am Wochenende, am heutigen Freitag beim Lieblingsgegner, also der FC St. Pauli ist ja in Rostock bekanntlich sehr, sehr beliebt. Boah, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, dass man jetzt da plötzlich punktet. Aber sag niemals nie.
Sag niemals nie und Hansa Rostock hat uns schon immer mal überrascht. Aber das Problem ist so ein bisschen der Spielplan bei Hansa. Also Hansa hat jetzt in den letzten Spielen noch St. Pauli, dann zu Hause Karlsruhe, auf Schalke und zu Hause Paderborn. Also du musst es über die Heimspiele regeln. Das Ostseestadion muss wieder dafür sorgen, dass Hansa mindestens den Relegationsplatz erreicht. Ich glaube aber aufgrund der Stärke der anderen wird es nur noch um maximal Platz 15 gehen. Also Braunschweig sehe ich raus. Und dann geht's darum, hey, okay, Wiesbaden hat ein Hammerprogramm, spielt aber ja am letzten Spieltag dann gegen St. Pauli, die vermutlich dann schon durch sind. Hat das direkte Duell noch gegen Braunschweig. Ich glaube aber, dass Braunschweig das gewinnt und dass Hansa sich am Ende mit Wiesbaden und Lautern um die 3 Plätze streitet. Und ich glaube, dass sie dafür Karlsruhe gewinnen müssen, um noch in Schlagdistanz zu sein. Dann werden sie auf Schalke vermutlich verlieren und dann hast du im letzten Spiel zumindest alles in der eigenen Hand, zu Hause gegen Paderborn, für die es dann um nichts mehr geht, musst du dann halt irgendwie gewinnen, dich auf 15 retten und einen Haken an die Saison machen.
Ja, zumal du traditionell an letzten Spieltagen ja immer sehr, sehr wilde Ergebnisse hast. Ja, und dann guckst du manchmal rauf auf die Tabelle und sagst, du spielst gegen einen Gegner, für den es wirklich um gar nichts mehr geht. Und der wächst dann plötzlich genau aus diesem Grund über sich hinaus. Du hast das Restprogramm von Wien Wiesbaden angesprochen. Das ist so ein bisschen ehrlicherweise mein Anker. in der Hoffnung, dass es die noch runterzieht. Ja, ich habe ja schon mehrfach bekräftigt, das ist gar nichts Persönliches, aber ob wen Wiesbaden zweite, dritte, vierte oder fünfte Liga spielt, da kräht kein Hahn nach. Demnach hätte ich kein Problem damit, wenn wen Wiesbaden sich auf 17 oder 16 platziert am Ende der Saison. Und Kaiserslautern, sind wir ganz ehrlich, ja, DFB-Pokalfinale, aber ansonsten schlingern die auch ganz gewaltig unter Friedhelm Funkel und müssen natürlich auch liefern. Also gucken wir mal, was die nächsten Wochen da so geht für den FC Hansa. Und geh noch mal rüber zum ersten FC Magdeburg. Du hast es angerissen, die haben einen immens wichtigen Sieg in Rostock eingefahren, nicht nur, weil es ein Ostduell war, nicht nur, weil es wichtig für die Fans war, sondern weil es auch nach einer extremen Dürreperiode ohne eigenes Tor aus dem Spiel heraus für gefühlte Ewigkeiten extrem wichtig war, glaube ich, jetzt für die Köpfe. Aber auch da, du hast es gesagt, Basti, die 5 Punkte Vorsprung ist immer noch keine Garantie.
Keine Garantie, aber hier ist das Restprogramm so ein bisschen auf Magdeburger Seite. Du hast jetzt das Heimspiel gegen schon abgeschlagene Osnabrücker, spielst dann auf dem Betzenberg, wo es natürlich dann zwar für Lautern schon um viel geht, aber was jetzt auch kein Hammergegner ist in der aktuellen Phase, hast dann noch Fürth zu Hause. Also Magdeburg wird noch 3 bis 4 Punkte holen, die dann zum sicheren Klassenerhalt reichen werden. Es war eine turbulente Saison an der Elbe, mit Spitzenplätzen, Spitzenspielen, am Ende Abstiegskampf. Also das muss dann schon auch nochmal ausgewertet werden. Der Hurra-Spielstil ist so ein bisschen weg. Sie haben am Ende aber, glaube ich, noch rechtzeitig die Kurve gekriegt.
Aber Basti, Sie haben fast ein Alleinstellungsmerkmal im Fußball Osten oder fast ein Alleinstellungsmerkmal mit allen Vereinen, wo die Saison vielleicht nicht so gelaufen ist, wie sie hätte laufen sollen. Sie haben Stabilität bewiesen auf wichtigen Ämtern. Und da kann man ehrlicherweise auch so ein bisschen eine Parallele ziehen im Fußball Osten. Wir haben auch so ein bisschen Christian Arbeit dieses Thema angerissen. Wie wichtig ist eigentlich Konstanz auf den Ämtern? Und wo Konstanz ein Fremdwort war, das war bei der anderen Truppe aus Sachsen-Anhalt leider der Fall. Also wir haben mal wieder richtig, richtig turbulente Zeiten beim Halleschen Fußballclub. Und wenn wir auf die letzten beiden Spiele gucken, und möchte ich euch mal mitnehmen in unsere WhatsApp-Gruppe, man hat 2-0 geführt bei Viktoria Köln und dann, ey, beim HFC brennt noch Licht. So, und ungefähr 15 Minuten später, ja, Licht aus. Licht aus war dann aber trotzdem nicht, weil man sich mit allem, was man hat, auch ein bisschen mit dem Fußballgott auf der Seite, mit dem 4. Keeper, das ist der 3., aber mal wieder Torhüterwechsel, sich zu einem 1-0 Ferl gekämpft hat. Was machen wir denn jetzt mit dem HFC, Basti?
Also man kann im HFC erstmal konstatieren, dass der Trainereffekt verpufft ist. Keine Weiterentwicklung unter Stefan Reisinger, keine große Hurra-Atmosphäre. Da ist so ein bisschen trotzdem der Stecker immer noch raus. Thomas Sobotzek wurde jetzt in der vergangenen Woche dann auch noch freigestellt. Interessanterweise wurde dann Toni Lindenhahn, der gerade erst seine Karriere beendet hat, so ein bisschen als designierter Nachfolger oder helfende Hand vorgestellt. Ob das dann klappt, kann ich aus der Ferne nicht beurteilen. Aber aufgrund der Tabellensituation, wir haben so ein bisschen, kann man sagen, aus einem 5-Kampf ist jetzt ein 2-Kampf mit Waldhof Mannheim geworden. Aber wenn ich das Momentum und die Spiele von Waldhof Mannheim in den letzten Wochen sehe und die des Halleschen FC, dann wird es definitiv 2 Absteiger in der Regionalliga Nordost geben, weil der Hallesche FC leider nach 12 Jahren aus der 3. Liga absteigen wird.
Ja, und sollte es so kommen? Sollte es so kommen, wie der Schwarzmaler Sebastian König hier malt, dann ist es zum einen, und darüber haben wir mehrfach gesprochen, eine desaströse Defensive, die man einfach nicht in den Griff bekommt. Ja, erstes zu Nullspiel seit gefühlten 100 Jahren. Zu Null spielt man nämlich sonst nur gegen Dynamo Dresden. Aber ein entscheidender Punkt, eine Statistik, die jedem HFC-Fan, glaube ich, richtig wehtut und die bei Viktoria Köln auch nochmal zum Ausdruck kam. Du hast 30 Punkte nach Führung verspielt. Das ist natürlich ein absoluter Wahnsinn. Aber ich nehme jetzt hier den positiven Part ein. Waldhof Mannheim, alles andere als stabil. Dann mit dem Trainerwechsel zu Marco Antwerpen sicherlich nochmal neue Impulse gesetzt, aber auch nicht diesen Effekt erzielt, den man vielleicht erzielen musste. Du spielst jetzt am Samstag gegen Saarbrücken, die ohne Frage fast überraschend, muss man sagen, nach ihrem DFB-Pokal aus ein bisschen im Aufwind sind und sicherlich vorne noch ein gewaltiges Wörtchen mitsprechen wollen, hast danach aber zu Hause unter Haching und dann in Bielefeld, die sich zu dem Zeitpunkt schon den Klassenhalt gesichert haben, werden. Wir müssen mal gucken, was geht. Die Tordifferenz spricht alles andere als für den HFC, aber ich will sie noch nicht abschreiben und dass man beim HFC wirklich alles versucht. Ich hatte es eben gesagt, man hat jetzt mal wieder den Torhüter gewechselt. Sven Müller, der am Anfang der Saison als Heizbringer zurückgeholt wurde, dann an den ersten Schulze die Torhüterposition verloren hat. Dann wurde der nächste Schulze geholt. Der letzte Schulze hat übrigens auf die Nationalmannschaft verzichtet, weil er gesagt hat, er möchte sich jetzt auf den HFC konzentrieren und hat sich dann auf der Bank wieder gefunden. So oder so, man versucht alles, auch das aussortierte Trio oder Quintett, insbesondere Umbulicki, ist jetzt begnadigt worden, nachdem Reisinger erst gesagt hat, er hält daran fest. Also es ist wirklich wild, aber du merkst zumindest, dass man alles versucht beim HFC.
Das kann man ihnen nicht vorwerfen und ja, das Licht geht erst ganz am Ende aus. Die Oper ist erst vorbei, ehe die ganz dicke Lady gesungen hat. Deswegen schauen wir mal, was noch geht an der Saale. Schauen wir mal, was noch geht. Ist auch immer so ein Punkt im Erzgebirge gewesen, Robi. Wenn du jetzt guckst, aktuell haben sie nur 3 Punkte weniger als Dynamo Dresden. Also stell dir mal vor, die hätten noch irgendwo irgendwie ein Spiel noch gezogen oder nicht am Ende noch irgendwie einen Ausgleich bekommen, dann wäre eventuell nach oben hin auch nochmal was möglich gewesen in dieser verrückten dritten Liga.
Ja, das ist absoluter Wahnsinn. Also sie haben sich ja dann in Bischofswerda sehr, sehr souverän, auch ein bisschen ehrlicherweise überraschend souverän gegen Bischofswerda durchgesetzt, in den Sachsen-Pokalfinale eingezogen und haben kurz davor aber sang- und klanglos in Ferl verloren. Und dann haben wir gesagt, ja, irgendwie hallo Sachsen-Pokalfinale, tschüss Aufstiegsrennen. Und wir winnen eine Woche später gegen Unterhaching und alle anderen tun den Gefallen. Und so richtig, richtig tausendprozentig weg bist du damit immer noch nicht. Aber da musste schon viel Fantasie dabei sein. Was sie aber als absolutes Faustpfand diese Saison mitbringen, ist eine absolute Heimstärke. Sie sind Dritter der Heimtabelle mit 35 Punkten und haben damit genauso viel Punkte geholt wie die Überraschungsmannschaften von Ulm und Münster. Also im Erzgebirge gibt es für die Gäste wenig zu holen. Meistens wird auch knapp verloren, beziehungsweise aus Auer Sicht knapp gewonnen. Also das muss man ihnen lassen. Und ich habe mich auch gut amüsiert, ehrlicherweise am vergangenen Wochenende beim Spiel gegen Unterhaching. Simon Skalatidis, seines Zeichens Spieler von Unterhaching, der Energie Cottbus letztes Jahr in der Reli sehr wehgetan hat und war aber lange Zeit Auer und hat sich da offensichtlich sehr, sehr in die Herzen der Erzgebirgler gespielt. Und es wurde ein Banner hochgehalten, ihr habt 92 Minuten Zeit, uns Simon Skalatidis zurückzugeben. Als Dresdner fühlt man sich da an andere Plakate erinnert, aber ich musste da ein bisschen schmunzeln und fand das sehr, sehr cool, weil du hast das ja häufig inzwischen, dass Ex-Spieler irgendwie ausgepfiffen werden und so. Also was auch immer der Kollege gemacht hat, außer seiner sportlichen Leistung für Wismut Aue, muss man sagen, hat ein Stein im Brett.
Ja, und dann müssen wir sprechen über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Es ist jetzt doch passiert, Robi. Es brauchte leider eine erneut, ja, scheinbar ganz, ganz wichtige und enttäuschende Niederlage, um Markus Anfang vor die Tür zu setzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt viel glücklicher bist, oder?
Nee, kann man so nicht sagen. Also ich sag mal so, die Entscheidung war ja dann unausweichlich. Ich hätte mir die schon, dann hatte ich schon mehrfach bekräftigt, schon viel, viel früher gewünscht. Und die Gelegenheiten wären auch schon viel, viel früher da gewesen. Und das geht auch gar nicht, um es nochmal klarzustellen, gegen die Person Markus Anfang als Trainer. Ja, über seine externe Kommunikation, die habe ich schon oft kritisiert, die fand ich immer noch nicht gut an vielen Stellen von Anfang bis Ende. Dazu stehe ich auch. Ja, man muss sagen, man hat ihm dann einen vernünftigen Abschied gewährt. Das war super. Das habe ich schon beim HFC auch gelobt, dass er noch die Chance hatte, sich dann persönlich zu verabschieden. Trotzdem muss man sagen, diesen schleichenden Negativstrudel, der war mehr als offensichtlich und der wurde viel zu lange schön geredet. Und was eigentlich schon, jetzt kann man sagen, hinterher ist man immer schlauer, aber dass es absolut keinen Plan B gab für sein System, für seine Startelf, das war sehr, sehr deutlich und deswegen hat es jetzt dazu geführt. Und die Lösung, die dann kam, hat mich überrascht, das gebe ich ganz offen zu, dass man jetzt bis Saisonende auf die interne Lösung Willi Weise, Ulf Kirsten und Heiko Scholz setzt. Wundert mich auch dahingehend, ne, wir haben es gerade gesagt, schleichender Prozess, war klar, dass das irgendwann passieren könnte. Und so wie Markus Anfang scheinbar keinen Plan B in seinem System hatte, hatte offensichtlich Dynamo Dresden keinen Plan B für das Szenario ohne Markus Anfang.
Ja, und wenn wir nochmal kurz auf die letzten beiden Spiele gucken, dann war es so ein bisschen zumindest in Freiburg ein Abbild. Ne? Du musst zur Halbzeit wahrscheinlich 3-0 führen, dann kommst du vielleicht nochmal wieder auf die Spur. Aber es hat ja auch Gründe, dass du dann wirklich Torchancen phasenweise kläglich vergibst und dann mit dem 1-1 auch irgendwie in dir zusammensackst. Gegen Viktoria Köln, du warst im Stadion, Monster-Choreo, wirklich Wahnsinn. Erinnerung an 2004, an den Aufstieg, da waren wir auch im Stadion, im Tor von Ranisaf Jovanovic. Und ich glaube, wir hatten dann irgendwann Korrespondenz bei WhatsApp, die hieß dann null Energie aus der Mannschaft, null Leidenschaft, null Körpersprache. Und das war dann so ein bisschen das, was auch das Fass zum Überlaufen brachte und eine aus meiner Sicht völlig verdiente 0-2 Niederlage gegen Viktoria. Die Lösung hat mich auch überrascht. Sie zeigt vielleicht auch so ein bisschen, dass ich vermute, dass sich schon auch hinter den Kulissen um eine Alternativlösung, beispielsweise Dirk Schuster etc., gekümmert wurde. Es zeigt natürlich auch so ein bisschen, dass wahrscheinlich nichts verfügbar ist, wo sie den ganz großen Glauben dran haben. Deswegen haben sie vielleicht auch so lange an Markus Anfang festgehalten. Du kennst meine Meinung über Willi Weiße. Dementsprechend glaube ich schon, dass die Lösung gut sein kann. Die beiden Vereinsikonen halten alles so ein bisschen weg. Willi kann vielleicht die taktische Arbeit die Finesse im Hintergrund machen. Deswegen verstehe ich alle Fans, die sagen, hey, das ist nicht die ganz große Lösung und wird damit vielleicht der Aufstieg sogar schon abgeschenkt. Ich glaube, dass es trotzdem eine Befreiung sein kann für die Mannschaft. So ganz danach sah es jetzt im Landespokal in Zwickau aber nicht aus.
Ja, ich will das eigentlich nicht so richtig akzeptieren. Sind wir wieder bei dem Plan B und niemanden in der Hinterhand zu haben, dem man es zutraut, im Saisonendspurt den bestmöglichen Job zu machen. Und gleichzeitig in der neuen Saison, ja, wahrscheinlich wieder einen Umbruch einzuleiten, denn den wird es wieder mal geben. Ich bleib dabei, das ist für mich fahrlässig. Du musst es überlegen, ich habe nochmal nachgeguckt. Der Nachfolger von Markus Anfang, und ja, der kann vielleicht sogar auf kurze, mittelfristige Sicht sogar Willi Weiße sein, wäre der 35. Nachwendetrainer. Und das sagt einiges aus. Und natürlich, ich habe es eben schon gesagt, hinterher ist man immer schlauer und so weiter, aber je länger man darüber nachdenkt und je länger man von außen, gerade auf Dynamo Dresden guckt, was natürlich auch viele tun von außen, also was dieser Verein für eine Strahlkraft, für eine Besonderheit hat, das ist, glaube ich, vollkommen klar. Heiko Scholz hat jetzt im Laufe der Woche auch gesagt, einer der ersten Nachrichten, die er bekommen hat, war von Rudi Völler, ja, also der gerade eines der höchsten Ämter im deutschen Fußball einnimmt. So oder so, was auch so ein bisschen auffällt, Basti, und das kannst du vielleicht aus deiner Erfahrung auch bestätigen, die meisten Fehler werden im Erfolg gemacht, ja, und wahrscheinlich war man sich im Winter zu sicher, hat statt an einem Plan B zu arbeiten für die dritte Liga, hat man ausschließlich gegen höherklassige Gegner gespielt und diese dominiert und sich dann wahrscheinlich sukzessive einfach super, super sicher gefühlt. Und dann ist das System Markus Anfang wahrscheinlich ein System, was wahnsinnig gut funktioniert, wenn du Jungs hast, die mit Selbstbewusstsein auf den Platz gehen und einfach liefern. So, und dann kam, wenn wir uns nochmal an die Anfangsphase nach dem Winter zurückerinnern, ja auch viel Pech. Ich glaube, ich werde manchmal noch aufwachen und das Ding von Niklas Hauptmann an den Innenpfosten gegen Dortmund 2 sehen, aus 2,50 Meter und im Gegenzug kriegst du das Gegentor. Das war schon auch einfach super ärgerlich, was du da hast liegen lassen. Aber ich bleibe dabei, dass die sportliche Kompetenz in den Gremien fehlt. Deswegen war der Umgang und die Entlassung von Becker zu einem komischen Zeitpunkt. Deswegen hat man lange an Anfang festgehalten. So, und dass du jetzt gerade ohne Cheftrainer, ohne sportliche Leitung, also natürlich, die sind besetzt, du weißt, wie ich es meine, dastehst, ist echt krass. Aber, Basti, und jetzt kommen wir nochmal, ich habe dich ja bei Union gefragt, beim HFC gefragt, wo ziehen wir denn jetzt noch Energie raus für die letzten 4 Spieltage? Du bist jetzt auch im Sachsen-Pokalfinale. Egal wie, du hast dieses Sachsen-Pokalfinale erreicht. Und unsere Tipps sind übrigens auch noch möglich. Ja, ich habe auf Dynamo getippt, du auf Aue. Aber ja, sag mir doch mal rational und auch emotional, warum eigentlich immer noch alles drin ist. Weil nach dem Nachholspiel von Saarbrücken gegen Essen, die auch noch für Dynamo gespielt haben, also es ist nach wie vor alles drin, theoretisch sogar Platz 2.
Vielen Dank, Robi, dass ich jetzt auch wieder zu Wort kommen darf. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich ziehe so ein bisschen Energie aus der Hoffnung. Vielleicht hat uns der Mittwochabend so ein bisschen gezeigt, hey, Dynamo kann gut spielen, kann auch eine schwierige Phase haben, hat aber jetzt mal so ein bisschen wieder dieses Spielglück dann auch gehabt in Zwickau, dass du am Ende nicht in die Verlängerung musst. Du hast jetzt das Spielglück gehabt, dass Saarbrücken gegen Essen nur unentschieden spielt. Am Ende ist das Spiel am Samstag ganz entscheidend und Dynamo Dresden hat genug Mittel, dieses Spiel zu gewinnen. Und ich sage, solltest du in Regensburg, egal wie, irgendwie gewinnen, vielleicht auch mit dem Quäntchen Glück, dann hast du 3 Punkte Rückstand auf Platz 2, egal wie. Und dann ist alles noch irgendwie möglich, weil dann spricht das Restprogramm auch für Dynamo Dresden mit Verl, Unterhaching und Duisburg. Da ist dann schon noch einiges möglich. Du brauchst jetzt halt diesen Turnaround und dass die Jungs dann irgendwie merken, okay, hey Mensch, wir können doch noch gewinnen. Wir haben dieses Quäntchen wieder auf unserer Seite. Und deswegen glaube ich daran, dass am Samstag in Regensburg die Saison für Dynamo Dresden entschieden wird. Entweder in die eine oder in die andere Richtung, dass dann vielleicht auch endgültig der Deckel drauf ist und die neue Saison geplant werden kann. Wäre total schade, aber wie gesagt, Samstag morgen 14 Uhr. Es ist noch alles möglich, Robi.
Dann dein Wort in Gottes Ohr, zumindest in Regensburg. Ich bin ja traditionell in Regensburg. Immer wenn Dynamo da spielt, das war ja die letzten Jahre wegen der Liga-Zugehörigkeit, kam es zu keinem direkten Duell. Ich freue mich aber drauf, weil selbst wenn es nicht so ausgeht, wie wir hoffen, wie ich hoffe, ist Regensburg eine sehr, sehr schöne Stadt und immer ein Ausflug wert. Also ich kann dann im Nachgang wieder von den vor Ort Gegebenheiten berichten.
Und damit angekommen in der Regionalliga Nordost. Robi, über den Aufstiegskampf werden wir gleich sprechen. Lass uns mal nach unten schauen in die Tabelle. Der HFC, ich habe es gesagt, wird es vermutlich leider nicht mehr schaffen. Das heißt auch zwei Absteiger in der Regionalliga Nordost. Kann man da jetzt schon Haken dran machen mit dem BRK und Hansa?
Ja, da habe ich keine Zweifel. Bei vier ausstehenden Spielen, da wird Hansa 2 nicht mehr rankommen, wird Eilenburg nicht mehr überholen können. Auch zu Recht, weil Eilenburg mit den bescheidenen Mitteln eine echt richtig, richtig gute Saison spielt und den einen oder anderen schon geärgert hat und vielleicht in der Schlussphase auch noch den einen oder anderen Punkt holen wird. Und wenn wir über Hansa 2 sprechen, müssen wir nochmal eine kleine Replik zu unserer letzten Folge, Basti. Ja, da hattest du durchaus scharf kritisiert, dass man ausgerechnet gegen den Greifswalder FC eine Reihe von Lizenzspielern eingesetzt hat und warum man das dann nicht vorher getan hätte, dann hätte der FC Hansa Rostock 2 sicherlich auch mehr Punkte eingefahren. Und wir freuen uns ja immer über euer Feedback und das Feedback kam schnell.
Ja, es kam schnell und ehrlich, es ist natürlich, man merkt auch an der Ostsee ein emotionales Thema. Es spielt natürlich auch immer eine Rolle. Wer ist gerade Sportdirektor? Wer ist der verantwortliche Trainer? Wie viel Herz und Zeit hat der dann auch für die zweite Mannschaft? Und es gibt natürlich auch mehrere alte Spieler im Kader mit Schünemann, Kohn, Meißner. Also dann kommt es natürlich darauf an, wie viel sind oben verletzt. Also es ist lange nicht so einfach, wie dann auch vielleicht von uns teilweise skizziert. Aber ich glaube, und das muss sich Hansa Rostock gefallen lassen, über die gesamte Saison wurde diese zweite Mannschaft nicht so unterstützt, wie es hätte sein können, wie es hätte sein müssen für den Klassenerhalt. Und leider super schade, dass du jetzt im nächsten Jahr nicht den Talenten aus der U17, U19 und den umliegenden Vereinen dann dieses Abenteuer Regionalliga anbieten kannst. Also ich glaube, dass Hansa da wirklich eine große Chance verpasst hat.
Ja, und schade so ein bisschen, dass das Abenteuer Regionalliga Nordost für Hansa 2 dann nach einer Saison schon wieder rum ist. Ich habe es gesagt, für mich ist unten entschieden und bin gerne bereit und werde mich da öffentlich entschuldigen. Sollte sich an der Tabellenkonstellation noch was ändern, aber da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Über ganz oben werden wir gleich sprechen, über Aufstiegsrennen und vor allen Dingen über Crunchtime im Aufstiegsrennen. Freuen wir uns sehr, dass wir da gleich ausführlich mit Lars Fuchs drüber sprechen werden. Und dann haben wir aber auch noch den einen oder anderen Verein, Basti, der stark hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist dieses Jahr. Das kann man jetzt auch 4 Spieltage vor Schluss schon sagen. In allererster Linie denke ich da immer an Rot-Weiß Erfurt, aber auch an Lok Leipzig. Und bei der Lok, da tut sich einiges. Wir haben über Toni Wachsmuth schon gesprochen, der neue starke Mann ist, werden soll. Es ist jetzt auch verkündet worden, dass man zur neuen Saison einen neuen Trainer haben wird. Also Tomislav Piplitscher, aktuell Interimstrainer, den man in Cottbus sehr, sehr gut kennt, wird offensichtlich nicht in der neuen Saison das Vertrauen bekommen. Und dann gibt's für mich noch immer eine Kernfrage, die ich mir faktisch Woche für Woche frage. Da gibt's den Luca, der die Lok zieht. Der einzige Lichtblick gefühlt diese Saison bei Lok Leipzig. Basti, wo wird er dann nächstes Jahr spielen, nachdem er letztes Jahr schon fast weg war?
Also er wird definitiv nicht mehr in Leipzig spielen. Ich glaube nicht, dass es der Lok und ich glaube auch nicht, dass es Toni Wachsmuth gelingt, Luca Sirch nochmal von Lok Leipzig zu überzeugen. Ich weiß, dass er in Cottbus auch immer hoch geschätzt und oben auf dem Zettel stand. Ich glaube, dass es irgendwie in die dritte Liga gehen wird. Was wir natürlich nicht einschätzen können, ist seine private Situation und wie er sich da jetzt in Richtung Fußball und Profifußball nochmal bekennen wird. Aber es ist schon eine eindrucksvolle Saison auch von ihm, wie er, du hast es schön gesagt, bildlich seine Lok zieht. Deswegen glaube ich, dass wir Luca Sirch in der dritten Liga sehen werden. Ich bin mir auch gespannt, wen wir an der Seitenlinie als Trainer sehen werden bei Lok. Sascha Prüfer, Nico Knaubel wurden gehandelt aus Eilenburg. Klingbeil soll wohl raus sein. Markus Ziesche wäre noch so eine Option. Denn da gab es schon immer mal eine Verbindung auch nach Zwickau, wo Toni Wachsmuth dort noch war. Ich glaube aber, dass Markus Ziesche so ein bisschen vielleicht noch auf eine andere Sache spekuliert. Schwierige Tendenz. Ich glaube, dass der Name ein anderer sein wird als derer, die wir gerade gehört haben.
Ja, ich bin mal sehr gespannt, weil wenn sich eins durchzieht wie ein roter Faden bei Niki Tacker, das sind dann kolossal falsche Tipps für potenzielle Neutrainer. Also das ist der absolute Wahnsinn. Ihr habt es vielleicht gesehen, wir hatten kürzlich eine Grafik gepostet mit der Beurlaubung von Markus Anfang, war die 10. Trainerentlassung im Fußball Osten in dieser Saison. Und ich glaube, wenn es um potenzielle Nachfolger ging, lagen wir sage und schreibe 10-mal daneben. Deswegen. Aber Basti, ich setze auf deine Expertise und freue mich sehr, wenn Lok den neuen Trainer kommuniziert.
Ich bin auch gespannt, was in Erfurt passiert, ob dort die Gerber-Familie weitermachen kann, wie sie weitermachen wollen, wo es jetzt hingeht mit Rot-Weiß Erfurt. Das war ein Übergangsjahr. Glaube, dass die Fans auch das nicht so weiter tolerieren werden, wenn jetzt dann wieder es um Platz 12 oder 13 geht. Das wird spannend zu beobachten sein, aber auch die ganzen Traditionsvereine wie Zwickau hat sich stabilisiert, Jena, Chemnitz, wo soll es hingehen in den nächsten Jahren? Also diese Champions League des Ostens wird auch in den nächsten Jahren unfassbar spannend sein und es wird schon natürlich jetzt auch spannend sein, wer ab der neuen Saison nicht mehr dabei sein wird. Es sieht, so haben wir es jetzt auch lange Zeit prognostiziert, dann doch irgendwie nach Energie Cottbus aus, die die Tabelle relativ souverän anführen, die Spiele aber jetzt gar nicht so überzeugend sind, ne?
Ja, relativ souverän. Ich glaube, das ist absolute Ansichtssache. Wir werden gleich mit einem Protagonisten sprechen, der da, glaube ich, eine andere Idee hat. Alles andere wäre auch etwas irritierend. 4 Spieltage vor Schluss ist die Tabellenkonstellation für alle, die sich nicht wie wir tagtäglich mit der Regionalliga Nordost beschäftigen, das der Primus, der von Anfang an Favorit Energie Cottbus, sich nach einem 2-1 Heimsieg gegen Greifswald, gefolgt von einem, wie man zumindest in Brandenburg sagt, Derby-Sieg, einem deutlichen Derby-Sieg bei Babelsberg 03, dann jetzt da oben festgesetzt hat. Aber ja, Greifswald nur 2 Punkte dahinter und wiederum 2 Punkte dahinter dann der BFC Dynamo, der aktuell ein bisschen schwächelt, aber darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Das könnt ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen nochmal nachverfolgen, wo wir euch die Restprogramme der 3 Spitzenteams zusammengestellt haben. Es gibt noch das große Duell Anfang Mai, BFC Dynamo gegen Energie Cottbus, was dann spätestens dann meines Erachtens die Vorentscheidung in welche Richtung auch immer bringen wird.
Wo dem NUFV, Robi, übrigens ein Antrag zugesandt wurde, wo Energie Cottbus um Spielverlegung gebeten hatte. Denn Energie Cottbus hat offiziell großes Bedenken, dass die Sicherheitsvorkehrungen im Sportforum ausreichend sind, haben deswegen einen Antrag gestellt auf Spielverlegung, der aber, so meine Infos, beim NUFV nur müde belächelt wurde. Denn das Sportforum ist eine anerkannte Spielstätte, ist auch für Hochrisiko- und Sicherheitsspiele anerkannt. Und da muss Energie dann wohl durch.
Ja, und wir haben ja auch mehrfach schon darüber gesprochen, welche Bedingungen denn generell zu erfüllen sind, wenn man in der Regionalliga Nordost oder dann sogar höherklassiger dann im eigenen Stadion spielen will. Und die sind hart, die sind teilweise überzogen. Und das wäre jetzt eine sehr, sehr, sehr große Überraschung, wenn man plötzlich kurz vor Saisonende feststellt, dass der BFC in einem Stadion spielt, was nicht für Hochrisikospiele geeignet ist. Also es ist schon interessant, dass die Anträge auf Spielverlegung dieses Jahr sehr, sehr viel aus Brandenburg kommen.
So ist es. Dennoch, die Brandenburger sind vorne. Wir hoffen natürlich als Brandenburger, dass es auch so bleibt. Und wer aber natürlich noch was dagegen hat und wer möchte, dass der Aufsteiger aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, das ist unser heutiger Niki Tacker-Gast.
Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir 2 so scheiß Fragen.
Beim 1. FC Magdeburg war es als Spieler einst Liebe auf den zweiten Blick. Vor fast genau einem Jahr heuerte er als Trainer in Greifswald an und formte aus einem ambitionierten Regionalliga-Aufsteiger einen ernsthaften Aufstiegsaspiranten für die dritte Liga. Wohin sein Weg mal gehen soll und was wir in dieser Saison noch vom GFC erwarten dürfen, erzählt er uns heute bei Niki Tacker. Herzlich willkommen, Lars Fuchs.
Moin.
Fuchser, auch von mir herzlich willkommen bei Niki Tacker und herzlich willkommen in der absoluten Crunch-Time der Saison. Also 4 Spieltage vor Saisonende, ihr steht 2 Zähler hinter Liga-Primus, Energie Cottbus und wiederum 2 vorm BFC. Ihr wart lange Zeit in der Saison gejagt, da seid jetzt Jäger. Nimm uns mal mit rein in die Mannschaft. Wie ist die Stimmung gerade bei euch? Ist es eher Anspannung oder ist es eher Vorfreude?
Bei uns ist gerade eher Freude, dass es für uns noch um was geht. Das habe ich am Wochenende auch schon im Interview gesagt, dass es so ist, dass wir uns eher freuen, dass es jetzt so späten Zeit noch um was geht. Wir hatten im Winter uns das auch geschworen, gesagt, wir wollen, dass es bis zum letzten Spieltag für uns um was geht, und es ist einfach leichter, unter der Woche die Motivation hochzuhalten, wenn man weiß, dass am Wochenende noch ein wichtiges Spiel ansteht. Wir haben trotzdem noch nicht die Bedingungen wie ein guter Regionalligist oder ein Drittligist, und deswegen ist es alles immer ein bisschen schwieriger, sich auch jeden Tag wieder so zu fokussieren und so zu motivieren, was jetzt so Trainingsbedingungen angeht. Und deswegen sind die Jungs froh, dass es noch was gibt. Ich bin froh als Trainer, dass ich noch das Motivationslevel sehr hoch habe. Und von daher ist es eher Vorfreude.
Ihr habt jetzt am Samstag zuletzt gespielt, dann erst wieder Sonntag beim BRK. Also eine lange Woche. Ich würde jetzt tippen dann, ihr habt heute zweimal trainiert.
Nee, ist falsch. wir haben zweimal trainiert, richtig. Ja, wir haben zweimal trainiert heute. Heute Morgen auf dem Platz, nachmittags eine Krafteinheit gehabt. Gestern das erste Mal. Wir haben dadurch, dass die lange Woche ist, 2 Tage frei gemacht, weil ja für uns ist hier oben schon ein großes Thema, dass die Wege sehr weit sind, auch für die Spieler. Und deswegen haben wir auch in der Saison sehr oft 2 oder auch mal 3 Tage frei gemacht, haben sogar einmal 4 Tage nach dem Donnerstagsspiel frei gemacht in Rostock, weil die Jungs einfach ja weite Wege nach Hause haben, mal bei ihrer Familie zu sein. Und bei mir ist genauso, ist auch ein bisschen weiterer Weg. Und das ist für uns eine gute Motivationssache, am Wochenende Spiele zu gewinnen, um freie Tage zu geben. Deswegen heute, wie du richtig gesagt hast, 2 Einheiten.
Ja, über den weiten Weg zu deiner Family sprechen wir gleich noch. Ich versuche das auch immer so ein bisschen einzuordnen für die ZuhörerInnen da draußen, für die Regionalliga Nordost nicht irgendwie jeden Tag Alltag ist, die vielleicht auch die Tabelle nicht komplett präsent vor Augen haben. Ihr habt den Samstag angesprochen, ihr habt relativ souverän Chemie 3-0 geschlagen, die auch in letzter Zeit eine sehr, sehr gute Form hatten und damit auch so ein bisschen so ein klares Statement gesetzt, hey, wir sind ja noch lange nicht abgeschrieben. So, und davor gab es aber das erste Mal 3 sieglose Spiele in Folge und eben auch diese 1-2-Niederlage vor mehr als 18.000 in Cottbus, also krasse Kulisse auch. Wie lange hast du gebraucht, um die Köpfe in der Mannschaft auch wieder hochzukriegen nach Cottbus?
Gar nicht. Die Jungs waren natürlich traurig nach dem Spiel, und nach dem Spiel braucht man die jetzt auch nicht aufrichten, weil das ist auch Quatsch, sondern man müssen alle das erstmal ein Stück weit auch verarbeiten. Aber wir haben so eine Mannschaft, die auch nach dem Rostock-Spiel Woche zuvor, wo wir verloren haben, was ja uns nicht viele zugetraut haben oder wir auch selber natürlich nicht so gedacht haben, aber es gibt halt Spiele in der Saison, das war unser erstes, wo halt gar nichts ging, und das war gegen Hansa und gegen Cottbus, denke ich, ja, haben wir das alle irgendwo auch genossen. Also einerseits, ich glaube, vor der Saison hätte keiner gedacht, dass ja am, ich glaube, dann der 29. Spieltag war es, ein ausverkauftes Haus Cottbus gegen Greifswald ist. Also das heißt, wir haben ja auch was dazu beigetragen, dass ein ausverkauftes Haus da war, und das hätte uns letztes Jahr niemand zugetraut, gerade wo wir dann auch gegen Abschied gespielt haben. Und von daher, die Jungs können das super einschätzen. Die wissen, dass wir auch ein Top-Spiel gemacht haben in Cottbus, nur leider nicht im letzten Drittel so hingekommen sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Und von daher war das den Jungs schon klar, dass auch ja da nicht irgendwie ein Qualitätsproblem war, sondern es gibt halt Spiele, Top-Spiele werden immer mit Kleinigkeiten entschieden. Und wir haben halt leider diese 2 Fehler gemacht, die wir vorher auch angesprochen hatten, was uns nicht passieren darf. Es ist uns passiert, aber das ist Fußball, es ist ein Fehlersport, und deswegen brauche ich niemanden aufrichten, weil die Jungs einfach ja einfach eine mega geile Mentalität haben, geile Einstellung haben und genau wussten, was die Fehler waren. Und ja, da brauche ich jetzt auch nicht eine große Analyse machen. Die werden natürlich auch machen, also Analyse auch gemacht haben, aber jetzt nicht in irgendwie muss ich hier jetzt aufrichten oder sie runtermachen. Die haben das schon alle selbst gut eingeschätzt.
Für mich als Beobachter des Spiels war es schon auch eine beeindruckende Vorstellung, die ihr geliefert habt, weil ihr speziell dann auch mit dem Ball von der Struktur her dann auch in weiten Phasen einfach trotz Spielstand sehr dominant wart. Inwiefern warst du trotzdem dann auch stolz auf die Jungs, und hast du es erwartet, dass ihr in dem Stadium, in dem ihr aktuell seid, trotz Spielstand so dominant in Cottbus gegen Energie auftreten könnt?
Erstmal war ich mega stolz, weil die Jungs alles rausgehauen haben. Ich glaube, das haben ja auch danach auch die Cottbuser Anhänger, wo man dann mal normal mit sprechen konnte, auch gesagt, dass wir eine Top-2-Halbzeit auch gespielt haben und selbst erste Halbzeit schon die dominantere Mannschaft waren. Für mich war das absolut klar, weil da trotzdem 2 Spielprinzipien aufeinander getroffen sind. Und wir im Hinspiel ja schon unsere beste Saisonleistung, was die Dominanz mit Ball angeht, gemacht haben. Und denke ich auch gute Torchancen hatten und auch hätten verdient gehabt hätten, wenn wir ja auch gewonnen hätten. Und am Ende glücklich sein mussten, dass wir einen Punkt mitnehmen. Und deswegen war das für mich klar. Wir wussten genau, wie sie spielen. Nicht so wie Hansa davor die Woche, wo auf einmal 6 andere Spieler auf dem Platz stehen. Und das zeigt ja ein Stück weit auch meine Trainerarbeit, die ich dann habe, wo wir wussten, was uns erwartet, wie sie pressen, wo sie uns anlaufen. Ist auch alles genauso eingetreten. Und wir haben es ordentlich gespielt. Und trotzdem darf man immer nicht vergessen, auch als Trainer, wir sind halt auch in der Regionalliga. Das heißt, wir haben auch ein Stück weit Regionalliga-Spieler. Und wir hätten schon ganz gerne noch dominanter gespielt, auch im letzten Drittel. Und wir hätten auch gerne noch dominanter im Spielaufbau gespielt, weil wir hatten zwar viel Ballbesitz, aber wir waren nicht in den gefährlichen Zonen, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und deswegen war das für mich eigentlich klar. Ich habe das den Jungs auch Anfang der Woche gesagt vor dem Cottbus-Spiel, dass das für uns wie Faust aufs Auge passt von den Systemen. Und ich auch Pele ja sehr überzeugt von seiner Art ist zu spielen. Deswegen war es auch klar, dass sie jetzt nicht großartig was verändern werden, sondern die beiden Systeme haben halt zueinander gepasst. Und leider hat sich dann für uns das Umschaltsystem in einem 4-3-3 durchgesetzt und nicht unsere Raute oder unser Ballbesitz. War ich schon stolz, dass wir das so dominant gespielt haben. Aber ich hätte am Ende auch gerne ein bisschen weniger Dominanz genommen und was mitgenommen.
Ja, da gleicht sich so ein bisschen mit dem Hinspiel. Du hast es schon angesprochen, ne? Ist dann ein 1-1 ausgegangen. Ehrlicherweise, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, glaube ich, spät der Ausgleich für euch. Aber ihr wart lange, lange Zeit die bessere Mannschaft. Ich mag das aber, mit welchem Selbstverständnis du hier auftrittst und mit welchem Selbstverständnis die Mannschaft auch auftritt. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Und wenn wir jetzt nach vorne gucken, wir haben es gesagt, es sind noch 4 Spiele, also noch 12 Punkte für euch zu holen. Und ich gehe davon aus, dass euer logischerweise das Ziel ist, auch wirklich da 12 Punkte zu holen und dann zu gucken, was passiert. So, und am 4. Mai ist ja so, dass dann das direkte Duell ansteht zwischen Cottbus und dem WFC. Und inwiefern ist das dann nochmal ein zusätzlicher Trumpf auf eurer Seite? Und jetzt sag mir bitte nicht, wir gucken nicht auf die Tabelle.
Das habe ich noch nie gesagt. habe ich auch letztes am Wochenende gesagt, dass wir natürlich dahin gucken und wir gucken auch auf die Gegner. Also alles andere ist ja auch gelogen. Also wenn man jetzt sagen würde, wir gucken nur auf uns. Ja, natürlich in der täglichen Arbeit gucken wir auf uns. Das wäre ja auch Quatsch. Und meine Videoanalyse mache ich ja jetzt auch nicht von BFC oder Cottbus mehr, sondern jetzt in dem Fall von Berliner AK. Und wir gucken natürlich zu den anderen Spielen. Aber, und das war jetzt auch bei Cottbus der Fall, mir werden diese Top-Spiele einfach zu groß gemacht. Die geben trotzdem nur 3 Punkte. Natürlich feiern es alle und wollen auch alle diese Spiele sehen. Aber, und das haben wir ja auch mit Hansa Rostock gesehen, als Tabellenschlusslicht, die wir ein Stück weit mit aufgebaut haben, jedes Spiel in dieser Liga ist brutal. Es ist nicht so eine Dominanz wie in der Bundesliga, wo du immer sagst, zu 90% gewinnt halt Bayern oder Dortmund oder Leverkusen jetzt in dem Fall, sondern bei uns ist halt so, jetzt auch gegen Chemie, wenn man das Spiel Chemie gegen Cottbus, und da war ich vor Ort, sieht, das hätte auch höher ausgehen können und das hätte auch genauso in die andere Richtung gehen können, weil Timmy Thiele, glaube ich, nach 10 Minuten ins 1-1 auf dem Fuß hat. Also in dieser Liga sind das Nuancen, die entscheiden. Selbst Berliner AK jetzt am Wochenende, das ist eine total fleißige Mannschaft, die hauen alles raus. Ja, die wollen sich beweisen, die wollen zeigen, dass sie in der Liga zurecht sind und da muss man das erstmal bespielen. Zusätzlich die Platzbedingungen kommen dann auch noch im Poststadion dazu, freuen wir uns auch schon drauf. Also ich finde diese Top-Spiele jetzt auch Cottbus, also ich glaube, dass Cottbus gegen Lok zu Hause auch erstmal gewinnen muss. Und dass BFC jetzt am Freitag in Rostock auch erstmal gewinnen muss. Und wir in Berlin. Also diese Top-Spiele werden mir ein bisschen zu groß gemacht, weil ich finde, dass die anderen Vereine eine absolute Berechtigung haben in dieser Regionalliga. Wie ihr so schön sagt, die Champions League des Ostens. Und das ist ja auch zu Recht, weil es einfach eine sehr hohe Qualität ist. Und da einfach Menschen sind, die alles raushauen. Und wir haben, finde ich, viele Menschen, die auch jetzt Chemie wieder, die sich einfach mit dieser Regionalliga total identifizieren, mit dem Osten identifizieren. Und das ist viel mehr wert, als jetzt irgendwelche Spieler, diese Top-Spiele nur zu nennen.
Jetzt habt ihr 56 Tore geschossen und damit nach Alt-Glienicke und Cottbus die drittmeisten der Liga. Was aber vor allem heraussticht, sind die 24 Gegentore, die ihr nur bekommen habt. Davon, glaube ich, 14 Mal zu Null gespielt. Also mit Abstand die beste Defensive der Liga. Jetzt sind für euch, bei euch, glaube ich, für die Abwehr die Co-Trainer zuständig. Heißt das, die machen einen besseren Job als du?
Ja, absolut. Ich glaube, wir haben die beste Abwehr, weil wir am höchsten verteidigen von allen Mannschaften in der Liga. Es ist ja ein Trugschluss zu sagen, wir stellen uns jetzt tief und wir stehen sicher. Das ist ja nun mal einfach der Fakt, dass wir in 90 Minuten oder in allen 90 Minuten jetzt auch in Cottbus im Topspiel, ob es beim WFC war, noch nie in irgendeinem Mittelfeldpressing und schon gar nicht in Abwehrpressing. Dass das mal passiert, weil eine Mannschaft dominant ist, so gerade wie Babelsberg, die für mich die spielerisch stärkste Mannschaft auch ist, dass wir da Probleme hatten, hat man jetzt auch gegen Cottbus gesehen, viel mehr Ballbesitz, viel mehr Situation. Babelsberg macht das richtig gut, das kann mal passieren. Aber unser großer Trumpf ist ja, dass wir sehr hoch verteidigen und Da sind wir auch wieder. Es ist Regionalliga-Fußball. Die Fehlerquelle beim Gegner, wenn sie natürlich im eigenen 16er den Ball haben, sehr hoch ist. Das heißt, wir können viele Ballgewinne erzielen. Plus, wenn wir mal überspielt sind, sind es immer noch 60, 70, 80 Meter zu unserem eigenen Tor. Und ich glaube, das ist dann eher ein Ideethema. Natürlich braucht man auch die Spieler dafür, keine Frage. Aber es ist auch dann eher so diesen Mut zu haben, hoch zu verteidigen, diesen Mut zu haben, hoch gegenzupressen, was uns leider in Cottbus beim zweiten Tor vorhin auf Fuß gefallen ist, wo wir leider zu hoch waren. Aber das ist meine Idee und die werde ich auch immer weiterführen, egal in welcher Liga. Aber natürlich, wie du gesagt hast, die Co-Trainer haben viel mehr Ahnung als ich.
Also gilt logischerweise auch für dich, würdest du unterschreiben, die alte Regel, Angriff gewinnt Spiele und die Abwehrmeisterschaften?
Ja, gehört auf jeden Fall dazu, hat man jetzt auch am Wochenende gesehen, wo wir 3-0 gewonnen haben, dass es erstmal für uns darum geht, stabil zu stehen. Aber stabil zu stehen heißt nicht, wir stehen tief, sondern wir stehen hoch. Diesen Mut zu haben, und das hat aber ganz viel mit dazu zu tun, wer steht auch auf dem Platz. Also Jakob war leider jetzt ein paar Wochen raus, der uns jetzt wieder Sicherheit schon in Cottbus auch gegeben hat. Can Koskun war gegen Rostock leider gesperrt. Davor mussten wir umwechseln, weil Schmiedemann links spielen muss. Also es kommt auch immer darauf an, wer auf dem Platz steht. Und jetzt haben wir die, ja, auch gegen Chemie schon wieder die erste Elf oder die ersten vier Viererkette plus Torwart auf dem Platz gehabt, plus Niki davor. Das uns einfach wieder viel mehr Stabilität gegeben und deswegen haben wir jetzt auch wieder zu Null gespielt. Und ja, natürlich hoffe ich, dass es am Ende dazu ist, dass die Defensive die Meisterschaft gewinnt, weil dann sind es wahrscheinlich wir es. Aber für mich ist eher so ein Thema, Mut zu zeigen und alles rauszuhauen. Mein Slogan ist nicht, hätten wir mal. Also das ist für mich das Schlimmste, wenn ich irgendwo in den Bus einsteige oder hier ins Büro gehe und sage, nach dem Spiel hätten wir mal ein bisschen mutiger gespielt. Und das versuche ich den Jungs mal mitzugeben. Und bisher, was die Defensive angeht, funktioniert es ganz gut.
Wir haben vorhin mal über das Persönliche und die Entfernungen der Spieler aus Greifswald dann gesprochen. Jetzt mal deine persönliche Situation. Du willst ja dann auch, so oft es geht natürlich, wenn ihr mal frei habt oder mal einen freien Tag habt, bei der Family sein. Jetzt sind es, glaube ich, 5 Autostunden in den Harz. Ist das so? Wie schnell verbringst du die? Und wie oft siehst du gerade deine Family?
Ich habe ein schnelles Auto, das heißt, es sind nur 3,45, maximal 4 Stunden. Ich versuche, so oft wie möglich bei meiner Familie zu sein, weil meine Familie ist für mich das Ein und Alles. Das wissen auch die Jungs und so lebe ich das auch hier mit den Jungs, dass es Familie ist, weil ich sie mehr sehe als meine eigene, leider. Es ist so, dass ich verbringe ich sie natürlich mit Niki Tucker. Ist ja logisch, dass ich das mir anhöre, gerade auf der, meistens ist es Dienstag auf der Hinfahrt, wenn es rauskommt, hoffe ich schon, dass es schnellstmöglich rauskommt. Mich nervt es auch, dass ihr jetzt nur alle 2 Wochen was macht. Würde ich gerne ein Veto einlegen, dass ihr jede Woche wieder sendet.
Wir geben unser Bestes.
Die Rücktour bin ich dann eher ein bisschen am Entspannen und habe wirklich komplett aus oder telefoniere. Ich telefoniere sehr gerne und arbeite dabei halt mit Telefon noch ein bisschen, aber da ist dann auch erst ein bisschen mehr Ruhe angesagt und Hintour natürlich, wie ihr es so schön sagt, die Ultras von Niki Tucker.
Sehr gut. Das geht natürlich runter wie Öl, was du hier sagst, Fuchser. Also wenn wir das hier von der Spitzengruppe der Regionalliga Nordost hören und von ausgezeichneten Trainern, dann super. Also das jetzt können wir direkt beenden, oder Basti? Nee, okay, 1-2 Fragen haben wir noch. Spaß beiseite, wenn man dir auf Social Media so ein bisschen folgt, sieht man auch, dass du deinem Jungen oft schon ins Stadion gehst. Und kickt der Kleine auch schon? Und wie schwer fällt es dir eigentlich, dich dann in deiner Trainer- und Fußballermentalität dich da zurückzuhalten?
Der Kleine ist 1,90. Also das ist der Große. Der Große ist 1,90 und spielt U17 bei Eintracht Braunschweig. Der Kleine ist 8 und kickt ein bisschen bei uns im Ort und hat auch ein gewisses Talent. Also würde ich schon sagen, zum Glück auch Linksfuß, so wie ich es war. Der Große ist Rechtsfuß. Mir fällt es leicht, mich zurückzuhalten. Mir fällt es aber schwer, emotional nicht dabei zu sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fieber da schon dolle mit, bei beiden, egal ob in der F-Jugend oder dann in der U17. Und da bin ich dann der typische Papa wahrscheinlich, der dann eher emotional guckt, als dass er jetzt fachlich guckt. Ja, aber ich bin ein totaler Emotionsjunkie und bin jemand, der total gerne ins Stadion geht und jetzt letzte Woche erst wieder mit meinem Jungen in Magdeburg war, im Stadion gegen HSV, weil durch Baumi natürlich auch die Trainerbindung natürlich da ist, wollte gucken, was er da macht. Und habe mich auch gefreut, ihn danach zu sehen. Aber ich versuche so viel wie möglich in Stadion zu sein und mir einfach diese Emotionen, und da bin ich auch dann eher Fan als Trainer, um mir das anzugucken. Das ist hier oben natürlich ein bisschen schwieriger. Also das ist im Westen wahrscheinlich ein bisschen einfacher, mehr Fußball zu gucken. Das fehlt mir schon ein bisschen, muss ich sagen. da muss ich dann halt mehr Fernsehen gucken.
Crunchtime der Saison heißt aber auch, ihr seid so mittendrin sicherlich in der Planung für die kommende Saison. Wie viele Stunden hat denn deine Arbeitswoche gerade und wirkt sich das gerade dann wirklich auch auf die Zeit aus? Und würdest du jetzt sagen, in der aktuellen Phase bin ich mehr irgendwie am Telefon oder in Gesprächen als auf dem Trainingsplatz?
Das ist man immer, das ist jede Woche, weil es ist halt am Tag nur meistens, wir versuchen nur einmal zu trainieren, weil wir lieber einmal 100% trainieren, als jetzt irgendwie zweimal so halb. Machen das natürlich nach Vorbereitung ein bisschen anders, aber jetzt aktuell ist es, ja, hier ist es immer sehr aufwendig. Wir sind kein Verein, die jetzt irgendwie 30, 40 hauptamtliche Mitarbeiter haben oder wir irgendwie 3 Videoanalysten haben, sondern es ist schon so, dass ja, dass ich morgens um 7 Uhr, 7.30 Uhr hier bin, wir um 11 Uhr trainieren und ja, jetzt gleich 19 Uhr kommt Regionalliga Nord, wo ich mir ein Spiel angucke, weil da auch ein sehr interessanter Spieler ist. Das heißt, mein Arbeitstag ist meistens dann so gegen ja 9 bis 11 zu Ende. Das ist ganz normal, aber ich mache das auch extra hier oben, weil ich bin hier, um zu arbeiten und dann den Spaß mir auf den Platz zu nehmen, weil Fußball ist auch gleichzeitig ja mein Hobby. Von daher ist es eher Spaß als jetzt irgendwie reine Arbeit. Und wenn ich dann mal nach Hause fahre, dann lege ich auch meistens den Laptop oder das Handy auch mal zur Seite, um meine Familie zu genießen. Das gelingt mir nicht immer. Gerade ich versuche dann irgendwie schon, wenn die Kids in der Schule sind und meine Frau arbeiten muss, das dann irgendwie hinzulegen. Im Sommer war es brutal. Da habe ich dann wirklich die Planung dann immer irgendwie so hingekriegt, dass irgendwann keiner da war. Mal schauen, wie es jetzt wird. Aber ich versuche schon viel hier oben zu machen und sage auch ganz klar, ich bin nicht hier, um Urlaub zu machen oder die Ostsee zu genießen, sondern um zu arbeiten und den Verein weiterzubringen und mich selber weiterzuentwickeln.
Was ihr in dem Zusammenhang ja mit vielen Vereinen im Fußball Osten, da können wir ganz oben anfangen, Union, Rostock, Dresden, Halle, definitiv gemeinsam habt, ist, dass ihr zweigleisig planen müsst. Und gerade, du hast schon angesprochen, zwischen dritter Liga und Regionalliga sind die Unterschiede durchaus immens. Nimm uns mal mit, du musst natürlich keine Namen nennen, kannst sehr gerne, da freuen wir uns auch. Aber wie laufen denn die Gespräche mit potenziellen Neuzugängen so ab?
Ja, sehr unterschiedlich. Es ist, einerseits gibt es 1, 2, 3 Spieler, wo wir sagen, die würden wir für beide Ligen mitnehmen. Und dann gibt es Jungs, wo wir sagen, ja, das ziehen wir. Aber ich glaube, der Markt hat sich einfach komplett geändert. Also früher war es so zu meiner Zeit, da warst du im April eigentlich, wusstest du als Spieler, wo du nächstes Jahr spielst? Das war klar, das war so die Planung. Wenn du das nicht hattest, dann warst du ein schlechter Spieler oder nicht gut genug oder zu gut, dass du noch auf was gewartet hast. Mittlerweile ist ja so, es gibt so viele Spieler und man hat immer noch die Möglichkeit im Juni, und das haben wir im Sommer ja auch gemacht, in Jakubow kam sehr spät, in Kostun kam sehr spät, dass wir die Geduld haben und sagen, das geht noch so viel auf, dass wir jetzt aktuell natürlich unseren Wunschkader haben und da auch Gespräche führen für beide Ligen, aber das auch noch ziehen. Und vor allen Dingen, wir haben ein großes U23-Thema nächstes Jahr, was, glaube ich, jeder hat, der in der Spitzengruppe dabei sein möchte, der muss immer gucken, U23, weil natürlich auch im Osten, das muss man auch leider so sagen, die Nachwuchsarbeit nicht so gut ist wie jetzt im Westen, wo man einfach sich welche auspickt. Und wir natürlich als neuer Verein sowieso nicht. Es ist so, dass wir die U23-Thema sehr, sehr lange ziehen werden, und erst in den Juni rein Entscheidungen treffen, wenn wir dann wissen, in welcher Liga wir spielen, weil dadurch das Portfolio der Spieler auch ein ganz anderer ist. Und das muss man einfach klar sagen. Aber natürlich führen wir Gespräche und ich telefoniere viel mit Spielern auch, mache das immer per FaceTime, weil mir die Gestik und Mimik total wichtig ist. Und dann laden wir sie ein. Die Jungs müssen sich die Bedingungen angucken und dann entscheiden wir mit Dave Wagner zusammen, plus auch mein Co-Trainer René Lange oder auch unser Scout, entscheiden wir zu viert, ob wir das dann machen wollen. Aber für uns ist vor allen Dingen der vordere Grund einfach, passen Sie hierher und sind Sie menschlich top. Und das ist so der Fall. Aber wir planen zweigleisig, aber eher in dem U23-Bereich.
Wir haben ja auch euch da draußen gefragt, welche Fragen ihr denn an Fuchse habt. Und unser Hörer Mike hat uns da eine geschickt, die ganz gut zum aktuellen Thema passt. Apropos Kader, neue Saison. Mike will wissen, ob Topstürmer Sofian Benjamina in Greifswald bleibt.
Total interessante Frage. Kann ich in dem Fall noch nicht so beantworten, weil wir sind mit Sophie jeden Tag im Austausch und er ist auch ein total wichtiger Spieler für uns. Die Familie ist ihm sehr wichtig, er ist ein brutaler Familienmensch und da müssen wir gucken, ob er das möchte, ob wir das hinbekommen, wie das mit der Familie läuft. So, das ist ein großes Thema. Aktuell läuft der Vertrag aus. Ich finde, das kann man auch immer offen und ehrlich auch so sagen, dass wir natürlich gerne weitermachen wollen, ist klar. Und da muss man schauen, ob Sophie sich das dann am Ende vorstellen kann, nochmal ein Jahr das mit der Familie in Berlin so hinzubasteln, aber dass er ein Topstürmer ist und vor allen Dingen ein überragender Mensch und sehr, sehr viel dazu beigetragen hat, dass er meinen Job auch sehr einfach macht, weil er auch einen super Draht zu den Jungs hat, weil ich nicht in die Kabine gehe, weil die Kabine gehört den Jungs, schauen wir mal, was am Ende rauskommt.
Letzte Frage nochmal zur Kaderplanung. Du hast ihn schon angesprochen, ihr habt letztes Jahr Erfahrung dazu genommen mit Jakubow, laut Benny Kürsten auch den besten Keeper der Liga geholt und dazu aber auch ein paar Jungsche, Olli Dedlo 23, Vogt 22, Kratzer 23, zumindest bei der Verpflichtung oder aktuell, aber auf jeden Fall jung. Die haben auch von Anfang an echt ziemlich gut funktioniert. Und du hast schon gesagt, eure Ausrichtung, ne, U23 und so weiter. Aber nach welchen Profilen haltet ihr jetzt nochmal für die neue Saison Ausschau? Wird es nochmal so ein Mix werden aus dem Aspekt, ja, wir brauchen nochmal mehr Erfahrene? Oder sagst du, nee, dieser Fokus, den du eben angesprochen hast, auf junge Leute zu gehen, darum wird es eher gehen?
Ja, es ist auf jeden Fall wesentlich einfacher als letzte Saison. Wir haben letzte Saison keine richtige Stabilität gehabt und ich glaube auch mit die meisten Gegentore in der Regionalliga bekommen. Und zum Glück war ich dann schon 5 Spieltage vor Schluss da, dass ich mir auch ein super Bild über den Kader machen konnte und wir den Luxus hatten, dass eigentlich fast alle Verträge ausgelaufen sind. Da haben wir gemerkt, dass wir gerade auch im Zentrum, egal jetzt ob Sechserposition, weil das haben wir ja komplett neu besetzt, oder auch in der Innenverteidigung plus Torwart, die komplette Achse erneuern müssen, um Stabilität reinzubekommen. Das müssen wir nicht, weil man sieht ja jetzt, dass wir stabil sind. Mit Schmiedemann und Egels-Egel haben 2 Jungs Vertrag. Jakub hat auch zu gewissen Sachen Vertrag, aber das werden wir auf jeden Fall weitermachen mit Sicherheit. Und er auch, er möchte auch gerne hier bleiben. Und Niki hat auch Vertrag, Niki Brandt. Es wird einfacher und wir müssen nochmal dieses große Thema U23 bedienen, was ich total sinnlos finde, weil ich sowieso jemand bin, der sehr gerne auf junge Spieler achtet, aber ob die jetzt, und das ist ja das Schlimme, wir müssen jetzt einem Jungen, der 2000er-Jahrgang ist, sagen, ja, es geht nicht weiter, nur weil wir die U23-Regel beachten müssen. Also ich glaube, da sollte sich auch mal jemand Gedanken machen, um diese Regel einfach in Akta zu legen, weil genauso diese Local-Player-Regel in der zweiten Liga, wo keiner von den Local-Playern in den Vereinen irgendwie spielt oder eine Rolle spielt, sollte man sich mal Gedanken machen über andere Themen vielleicht. Es ist so, dass wir natürlich das beachten müssen und deswegen haben wir unsere Achse. Die Achse wird bleiben, die Achse ist stabil und am Ende glaube ich nicht, dass es jetzt viele Erfahrene mehr werden, sondern wenn eher natürlich der eine oder wenn jetzt ein Topspieler auf den Markt kommt für uns, der auch älter ist, dann nehmen wir ihn auch. Das ist dann sehr klar, aber großer Fokus bei uns jetzt auch bei unserem Scout war vor allen Dingen U23.
Fuchser, wenn wir in die Regionalliga Nordost schauen, dann ist eine vielleicht nicht ganz verbreitete Meinung so von wegen, ja, Greifswald, die sind doch nur wegen der Kohle da oben und wenn der Investor aussteigt, dann sind die ja schnell wieder weg vom Fenster. Ich persönlich muss darüber immer lachen, weil wenn du dann siehst, wie die Schatulle in Cottbus im Winter nochmal aufgegangen ist, was sich als Klinike so zusammenbastelt, wie auch phasenweise bezahlt wird, ist es ja ein Skandal, dass man Greifswald diesen Vorwurf macht. Aber was entgegnest du diesen Kritikern?
Ich glaube, um Erfolg zu haben, braucht man immer Geld. Also das ist egal, in welcher Liga. Ich glaube, dass es bisher keine Mannschaft gab in Deutschland, die jetzt ohne Geld einfach aufgestiegen ist mit irgendwelchen 520-Euro-Jobs. Sondern ich glaube, dass man, und das ist bei uns halt gegeben, ich weiß nicht, wie es andere machen, da sollen sich andere ein Urteil drüber erlauben. Bei uns ist alles offiziell. Bei uns ist alles legal und vielleicht haben wir deswegen auch einen hohen Etat, weil wir es alles so machen, dass die Jungs sich auch damit wohlfühlen, weil das ist, glaube ich, das Entscheidende. Was andere machen, ob da jetzt Ablöse gezahlt wurden oder nicht gezahlt wurden, das soll jeder mal bei sich lassen. Ich, für mich ist das Entscheidende immer, und das, ja, stört mich eher, dass da so viel geredet wird. Jeder soll mal bei sich bleiben und jeder soll seine Sachen in den Griff bekommen. Von uns hat man die Saison nicht einmal irgendwas gehört über, was haben die oder wie viel Geld haben die oder was haben die jetzt für ein Spiel im Winter noch geholt, sondern wir sind diejenigen, die immer gesagt haben, okay, wir bleiben bei uns. Und komischerweise, das Thema wird bei Bayern München nie in der Bundesliga aufgemacht, dass sie das meiste Geld haben. Das ist ja logisch. Wir haben die besten Verträge, sie haben das beste Marketing. Dann ist das so. Und um was zu erreichen, und das ist leider ja auch ein deutsches Problem, finde ich. In Deutschland ist ja der Neidfaktor dann immer sehr groß, dass irgendwer Geld hat. In England wird das ja nie aufgemacht. Wenn man jetzt sieht, was Newcastle die letzten 2 Jahre da rausgefeuert hat, das Thema wird in England gar nicht aufgemacht. Das Thema wird nur in Deutschland aufgemacht, Financial Fair Play. Sondern ich glaube halt einfach, dass wir einfach mal uns wieder erden sollten und einfach mal wieder sagen sollten, bleibt doch jeder bei sich. Damit muss man einfach dann ja umgehen können und damit muss man halt auch eine gute Kaderplanung haben. Und wenn man ja mal unsere Jungs sieht, die ja auch schon gesagt hat, ob es ein Vogt oder Dedlo, ich glaube, die hätten die anderen Spiele auch alle, anderen Vereine auch alle haben können, rein finanziell.
Ja, eindrucksvolles Plädoyer, Fuchser. Ernst gemeint, finde ich gut, das auch mal so klar zum Ausdruck zu bringen und gespannt, wie die Reaktion da draußen so sein wird, weil es gibt ja viele, die dann entsprechend auch so kommentieren. Aber wenn du auch übergreifend Social Media guckst, ne, wenn es darum geht, oh, Greifswald steigt auf, ja, dann kannst du bis 3 zählen und dann weißt du, wie die Reaktionen da sein werden. Du hast es schon angesprochen, du bist letztes Jahr gekommen, ziemlich genau vor einem Jahr um die Zeit, vorm 30. Spieltag. Und ja, können wir drum herum reden, aber von den letzten 5 Spielen sind dann trotzdem 4 verloren worden. Und dein Vorgänger Roland Wrabetz hat, ich glaube, der war keine 2 Monate da. So, warum war trotzdem für beide Seiten relativ schnell klar, ey, das wird hier weitergehen und das ist auch gut so?
Weil wir einfach mit Dave Wagner einen überragenden Manager haben, der das super eingeschätzt hat und sofort gesehen hat, dass das hier oben, und das kann ich gar nicht nochmal wieder, das gleiche Thema, gar nicht einschätzen, wie es vorher war, weil ich es auch gar nicht weiß. Ich kann ja nur auf mich beziehen. Ich habe zu Dave Wagner unserem ersten Gespräch, wir haben uns in Wismar getroffen, das war alles sehr, sehr kurzfristig, 11 Monate bei mir nichts passiert und dann auf einmal so von heute auf morgen war es so, dass ich gesagt habe, ich werde vom ersten Tag an meinen Fußball spielen. Ich werde vom ersten Tag an aktiven, aggressiven Pressing-Fußball mit natürlich auch, wenn man jetzt auch sieht, mit gepflegtem Ballbesitz, aber gezielten Ballbesitz. Und das war mit dieser Mannschaft, die letztes Jahr da war, nicht so möglich. Das Wichtige für mich aber, was ich halt immer mit Dave kommuniziert habe und was er genauso gesehen hat und heute noch so sieht, ist, dass wir gesagt haben, die Mannschaft soll schon merken, was wir machen wollen. Und es war so, dass wir ja ein Spiel nur gewonnen haben, das Wichtigste am Ende zum Glück. Und natürlich auch nicht mit dem Fußball, den ich mir vorgestellt habe, keine Frage. Aber die Mannschaft und die wichtigen Schlüsselspieler, die wir ja noch behalten haben, sind in die Pause gegangen und gesagt, ey, das wird cool. Ich muss mich jetzt topfit machen, um diesen Fußball spielen zu können. Dann wird das richtig cool. Wir werden richtig viel Spaß haben. Wir werden dominieren mit Ball. Und dominieren ist nicht nur für mich mit Ball, sondern auch gegen den Ball dominieren. Und das hat man gesehen, ob es jetzt ein Tom Weiland war, ob es ein Sophie Benjaminer war. Ein Guido Kotscher hat, glaube ich, die letzten 10 Jahre nicht so viele Spiele hintereinander gemacht. Das sind einfach Sachen, wo ich sage, wir haben halt von vornherein gesagt, ihr müsst topfit sein, um diesen Fußball zu spielen. Wenn ihr das nicht könnt, dann wird es eng und dann wird es schwer. Und deswegen waren auch die 5 Spiele, und da hast du vollkommen recht, das war crazy, dass der Verein dann trotzdem ja mir das Vertrauen ausspricht, aber weil Dave Wagner genau erkannt hat vom ersten Tag, ich weiß noch wie heute, wir haben bei Chemie 2-1 verloren und er hat nach dem Spiel zu mir gesagt, Fuchser, wir machen auf jeden Fall weiter. Stell dich drauf ein, wir machen weiter, weil ich habe dich jetzt die 2 Tage gesehen, wie du mit den Jungs geredet hast, wie du sie motiviert hast. Die sind einfach alle total aufgeblüht und hatten Spaß dran, das zu machen. Plus, dass wir uns einfach sehr gut vom ersten Tag an verstanden haben und deswegen Hochachtung nochmal für mich auch, dass der Verein das so mitgezogen hat und so gemacht hat. Ist nicht selbstverständlich und da sieht man mal, wenn man eine gewisse Ruhe hat, das sage ich ja auch immer, dass bei einem Traditionsverein das manchmal auch fehlt, diese gewisse Ruhe zu haben, was auch vorzubereiten, was zusammenzuentwickeln und nicht irgendwie welche Dummquatscher da zu haben, die ja früher mal irgendwas erreicht haben und selber nie in dieser Verantwortung waren, diese Ruhe bewahrt haben und ja, wir sind aktuell, freuen wir uns so zusammenzuarbeiten und haben, glaube ich, was Cooles geschaffen.
Wann hast du denn gemerkt, dass in dieser Saison dieser Mix, den ihr dann zusammengestellt habt, ziemlich gut funktioniert?
Das war eigentlich schon relativ früh, dass es cool werden kann. Also, dass es natürlich jetzt so läuft. Also, bin jetzt kein Prophet oder es gehört auch immer viel, hat man jetzt auch am Ende gesehen, dann trotzdem auch ein bisschen ja Glück dazu, dass der neue Co-Trainer passt, dass der neue Athletiktrainer passt, dass die Jungs das so mitziehen. Aber was, glaube ich, unsere große Stärke ist von Dave und von mir, ist halt einfach, dass wir meines Erachtens, und vielleicht sehen das auch andere anders, aber eine gute Menschenkenntnis haben. Also wir haben eine Mannschaft uns aufgebaut, wo wir gesagt haben, das Allerwichtigste ist die menschliche Fähigkeit. Weil es gibt mittlerweile so viele Jungs, die kicken können, es gibt so viele Jungs, die laufen können, es gibt so viele Jungs, die gut schießen können. Aber was ist der Fall? Gerade die jungen Spieler sind halt heutzutage immer so, oh ja, Social Media ist wichtiger und das ist wichtiger und das ist wichtiger. Und ich habe mit jedem Spieler einzeln gesprochen, Dave hat mit jedem einzelnen Spieler gesprochen und haben uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, okay, das ist der, den wir haben wollen. Und das war jetzt im Winter genau das Gleiche. Wir hätten auch ganz andere Spieler haben können. Wir hätten auch Ablöse zahlen können für Spieler, wo wir gesagt haben, auf gar keinen Fall, weil die passen, die machen unser Konstrukt kaputt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und das habe ich am Anfang schon schnell gemerkt, dass die Mannschaft halt so zusammenhält, dass wir so ein Reinkommen-Training, wie es ja alle immer kennen, kennst du auch noch ganz gut aus Cottbuser Zeiten, so ein erstes Training ist ja da manchmal so ein bisschen zum Reinkommen. Das hatten wir von Anfang an nicht. Bei uns war, wenn der Ball in der Mitte war, und irgendeine Spielform war, ob es ein Rondo ist oder eine Spielform, war halt Vollgas. Und da hat man schon gemerkt, oh, hier kann was richtig Cooles entstehen. Und vor allen Dingen, wenn die Jungen sogar ein cooleres Eck spielen als die Älteren, fast mehr Qualität und mehr Spaß, dann hat das was zu bedeuten. Weil normalerweise sind die Jungen halt immer, die da verlieren bei sowas. Und Jung gegen Alt ist bei uns sehr ausgeglichen. Von daher wusste ich das von vornherein, dass es cool werden kann.
Da spricht der Vollblut-Trainer. Und für den Vollblut-Trainer haben wir auch eine interessante Frage von einem von unseren Hörern. Du hast ja am Sonntag jetzt dein Einjähriges auf den Tag genau, 28.04. hast du angefangen und am 28.04. spielt ihr jetzt auch beim BRK. Und Henrik, wir wissen, welches dein Highlight-Spiel beim GFC war und warum. Weil gerade als Trainer muss es ja nicht zwingend irgendwie der höchste Sieg gewesen sein. Gab's eins?
Boah, schwierige, sehr, sehr schwierige Frage, weil ich bin so ein Typ, ich kann mich echt schlecht an Sachen erinnern, zurückerinnern. Ich weiß manchmal noch nicht mal, wie beim Hinspiel gegen irgendwen gespielt haben. Da muss ich nochmal nachgucken, weil ich irgendwie immer so im Hier und Jetzt lebe. Highlight-Spiel, es gab halt mehrere. Also jetzt natürlich die rein von den Zuschauern, von den Emotionen natürlich jetzt auch so dieses Cottbus-Spiel. Ich fand auch das Hinspiel gegen Cottbus ja schon cool, weil das so ein bisschen mein Fußball war, den ich gerne sehen möchte. So diese Dominanz mit Ball und Gegenball. Deswegen ist es brutal schwer für mich, so irgendwie so ein Highlight rauszunehmen. Ich glaube, das war schon auch trotzdem das Spiel in Luckenwalde, weil wir natürlich, als ich angefangen habe, 2-0 geführt haben in Luckenwalde und 6-2 verloren haben und das dann schon ein Rückspiel dann genau andersrum war. Das war für mich schon doch mal prägend zu sehen, okay, wie unterschiedlich es im Fußball einfach sein kann, wenn du eine ganz andere Mannschaftszusammenhalt hast, wenn du einen ganz anderen Mannschaftscharakter hast, weil das ist ja nicht nur mein Fußball, den ich da spielen wollte, sondern es sind ja vor allen Dingen die Jungs, die auf dem Platz stehen und ich kann für eine gute Stimmung sorgen und ich kann auch meine Inhalte reinbringen, aber am Ende spielen die Jungs auf dem Platz und deswegen war das für mich total beeindruckend zu sehen, wie schnell das innerhalb von ja, einem halben Jahr, war es aber nicht mal, glaube ich, irgendwie 5 Monate Unterschied sein kann und das kann man dann schon sagen, dass das vielleicht auch so eine Erkenntnis und dann vielleicht das Highlight-Spiel war in Luckenwalde.
Was natürlich auch viele interessiert und gerade so ein bisschen die Gazetten erfüllt, ist ja die Stadionfrage. Bring uns mal bitte so auf den aktuellen Stand. Sollte es tatsächlich hochgehen, wo würdet ihr aktuell spielen?
Ja, wir wollen schon hier spielen, in unserem Volksstadion. Das ist machbar, das ist möglich. Wir haben die Auflagen vom DFB bekommen, wie es sein muss. Also so genau bin ich dann im Detail, wäre ich jetzt auch der falsche Ansprechpartner, aber so wie wir es auch planen, weil wir sind ein kleiner Verein, wir halten schon viel zusammen und ich helfe da auch an jeder Sache, wo ich kann, irgendwie auch natürlich mit. Wir wollen schon hier spielen, dass es mal für die ersten 2 Spiele auch anders sein kann, ob es dann in Lübeck oder Mammutstadion oder am Ende Rostock ist, das muss man dann immer noch sehen, das weiß ich nicht, das ist auch noch nicht final entschieden. Aber ich bin sehr, sehr positiv gestimmt, dass es geht, weil wenn man jetzt auch mittlerweile zum Glück ja auch mal den DFB sieht, der auch ein bisschen auf die Vereine zugeht, wenn man jetzt das Ulm-Thema sieht, sollte es schon so sein, dass man einen sportlichen Aufstieg nicht verhindern sollte. Ich bin auch dabei, dass es keine Wettbewerbsverzerrung sein sollte, dass jetzt ein Verein jetzt nur alles in ein Team entwickeln darf und andere dann nicht und müssen ins Stadion, weil das hatte ich auch damals in Magdeburg das Thema, dass die halt sehr viel ins Stadion investieren. Ich glaube, Cottbus hat genau das gleiche Thema so ein bisschen, dass sie dafür viel investieren müssen, aber, und das darf man auch nicht vergessen, deswegen haben sie auch andere Einnahmen. Ich glaube, dass wir die Möglichkeit hätten, auf jeden Fall hier auch im Volksstadion zu spielen. Wann? Das weiß ich nicht.
Ja, wenn wir beim Stadion und beim Standort Greifswald bleiben, ja, ihr habt dieses Jahr den Zuschauerschnitt von 1400 im letzten Jahr, sind jetzt 2200 dieses Jahr. Ist natürlich immer noch kein Vergleich zu den ganzen Traditionsvereinen in der Regionalliga Nordost, aber man muss sich immer das mal genau in den Kontext setzen und wo so vor 2 Jahren waren es so 300 bis 500 Zuschauer im Durchschnitt wohlgemerkt. Wie viel Potenzial steckt deines Erachtens in der Stadt Greifswald?
Sehr viel, weil ich kann das so ein Stück weit vergleichen mit der Stadt Goslar, wo ich herkomme, wo die auch diesen Weg damals fast gegangen wären in die dritte Liga und dann auch das versucht haben, das Stadion ja auch so ein bisschen umzubauen und da war es aber so, dass da grundsätzlich jetzt nicht so diese Fußballbegeisterung da war. Ich glaube, Vorpommern ist einer der größten Landkreise in Deutschland. Und ich glaube auch jetzt schon, und das habe ich heute auch hier nochmal angebracht, wenn wir jetzt schon eine Tribüne hätten, die überdacht gewesen wäre, dann hätten wir jetzt auch locker über 4000 Zuschauer in vielen Spielen gehabt, weil ist ja logisch, wenn ich jetzt mein Kind sehe mit 8 Jahren, würde ich jetzt auch erstmal rausgucken, oh, regnet's oder regnet's nicht, ob ich ins Stadion gehe. Ich glaube, hier ist ein Riesenpotenzial und ich bin mega begeistert und mega stolz auch darauf, dass wir mittlerweile ja bei den Spielen erkannt werden, dass wir nach Fotos gefragt werden, dass wir nach Autogrammen gefragt werden. Und ich glaube, wenn man jetzt mal so Vereine sieht wie BFC, die jetzt schon lange Jahre dabei sind, haben ja auch nicht einen viel größeren Zuschauerschnitt als wir. Und klar, Chemie und so, aber durch die Top-Spiele natürlich. Aber ich glaube, die anderen sind jetzt nicht so weit weg. Von daher, wenn man jetzt da mal ein bisschen was am Stadion hinbekommt, und das wollen wir auch für die Regionalliga, sollte das Wunder von Greifswald nicht klappen machen, dann glaube ich schon, dass wir nächstes Jahr auch einen Schnitt über 3000 Zuschauer haben können.
Und wer nächstes Jahr auf jeden Fall noch dabei ist, das bist du. Da auch nochmal von uns, hat uns sehr gefreut. Glückwunsch zur Vertragsverlängerung. Glaube auch ein cooles Statement direkt vor dem Topspiel in Cottbus. Und Dave Wagner, du hast ihn hier ja auch schon angesprochen und gelobt, hat auch in dem Statement der Vertragsverlängerung da wirklich ein Loblied über dich gesungen. Aus meiner Sicht zu Recht. Wenn wir jetzt mal schauen, wenn das Wunder von Greifswald, wie du es gerade angesprochen hattest, jetzt in diesem Jahr nicht klappen würde, heißt es dann automatisch in der kommenden Saison, ist das klare Ziel, dann Erster zu werden?
Das ist schwierig zu sagen, weil ich finde, Erster zu werden, sieht man jetzt auch, wie viel dazugehört. Ne? Also wir haben jetzt, glaube ich, 3 Spiele verloren in der ganzen Saison, haben natürlich relativ viel unentschieden gespielt. Und da sieht man ja auch, wie lange Cottbus jetzt dann gebraucht hat oder nicht gebraucht hat. Muss man mal sehen, vielleicht sogar noch länger braucht, hoffe ich, in die dritte Liga zu kommen, wo sie absolut hingehören von ihrer Fanbase, ist es so, dass man immer gucken muss, wie funktioniert das, wie passt die Mannschaft dann zusammen, wie kommt die mit den Trainingsbedingungen klar, können wir die Trainingsbedingungen verbessern, müssen wir dadurch einen Spieler weniger holen. Das sind ja alles so Themen, das kann ich jetzt alles noch gar nicht einschätzen. Ich weiß, weil ich von Dave und mir auch, was das angeht, überzeugt bin, dass wir eine coole Mannschaft wieder auf den Platz bringen, ob die dann für den großen Wurf das dann schafft und alles zusammenkommen, weil da muss ganz viel zusammenkommen. Ich durfte es zum Glück schon 2-mal als Spieler auch erleben. Da muss ganz viel zusammenkommen und da hatten wir nochmal eine ganz andere Background, um den Aufstieg dann zu schaffen in Braunschweig und in Magdeburg. Ist es so, dass, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber wir arbeiten hart dran, wirklich sehr hart daran, dass wir unsere Jungs, die noch hier sind, auch nächstes Jahr noch hier sind, Jungs zur Seite zu stellen, die cool sind und sie wissen, dass sie von uns und meinem Staff immer 100% bekommen und ich glaube, das sieht man. Und wenn man jetzt mal so die anderen Mannschaften mit uns so vergleicht, ich glaube, ich habe noch nie irgendwas Schlechtes über uns gehört, dass wir irgendwie nicht zusammenhalten, sondern ich glaube, das sieht man auch auf dem Platz, dass da eine coole Truppe, und das ist mir zum Beispiel auch wichtig, dass ich gucke nicht immer bei den Toren auf die Tore, sondern ich gucke mal zurück auf die Bank, wie die Bank reagiert. Und wenn ich jetzt am Wochenende sehe, wie die aufgesprungen sind nach dem 1-0 und Wasser gebracht haben für die Jungs und wie die sich reingehauen haben und sich freuen für die anderen, dann zeigt es mir viel mehr als das, was auf dem Platz passiert.
Jetzt haben wir viel über den GFC und die Ziele vom GFC gesprochen und aktuell sind die natürlich ganz eng mit deinen persönlichen Zielen verknüpft. Trotzdem bist du ja ein Individuum und auch ein Trainer, ein ambitionierter Trainer. Hast du dir ein Ziel gesteckt, wo du sagst, ich habe als Spieler zweite Liga gespielt und das ist eigentlich auch das Minimum, was ich als Trainer erreichen will, oder eigentlich Sky is the limit? Wo sehen wir Lars Fuchs in den nächsten Jahren?
Nee, ich habe mir noch nie Ziele gesetzt, wo ich jetzt sage, boah, ich muss jetzt Bundesliga-Trainer werden oder so. Ich würde es gerne mal erleben, das heißt aber nicht als Cheftrainer, sondern es kann auch als Co-Trainer sein, weil für mich ist eins wichtig, ich muss Spaß bei meiner Arbeit haben. Ich muss da irgendwo ein Ziel für mich sehen, eine Aufgabe haben, und das muss nicht Cheftrainer sein von einer Profimannschaft, das kann auch eine U16 sein, das kann auch eine U17 sein. Ich bei mir ist halt so, ich versuche, und das ist mein viel höheres Ziel für mich persönlich, dass ich Menschen erreichen möchte, dass ich Spieler besser machen möchte im Fußball. Und das habe ich ja im Jugendbereich so gelebt und das lebe ich jetzt hier genauso. Ich sehe dieses große Ziel, habe ich von Anfang an nicht gesehen, wir müssen jetzt aufsteigen, sondern ich habe das Ziel für mich gehabt, jeden Tag alles rauszuhauen, die Jungs versuchen besser zu machen, meine Sachen zu erledigen, um Spieler auf ihren Weg zu begleiten. Und wenn ich jetzt bei Hannover sehe, dass jetzt Nicolo Tresoldi und Montel Ndikom, die ich hatte, die ich begleiten durfte, das bin nicht mein eigener, nicht mein Verdienst, sondern immer noch von allen, ganz, ganz vielen Menschen. Aber ich denke, dass ich auch einen Wert dran habe, dass ich mit Nicolo immer noch in Austausch bin, feiere ich es manchmal mehr, dass er ein Tor schießt, als dass wir vielleicht irgendwann ein Tor schießen, weil ich immer drauf gucke, wenn ich jemanden hatte oder mit jemandem im Austausch war, wie gehen die Wege weiter. Und deswegen setze ich mir kein großartiges Ziel, weil mich macht es auch glücklich und ja, ich bin auch zufrieden damit, wenn ich am Ende irgendwo eine coole U16-Mannschaft trainiere, weil ich da Spaß dran habe und am Ende natürlich meine Familie davon ernähren kann. Das ist natürlich grundsätzlich wichtig, aber ich habe da keine Ziele und ich weiß auch gar nicht, jetzt noch gar nicht, ob ich das überhaupt will, in der Bundesliga mit dem ganzen Druck zu arbeiten, wo der Spaß natürlich oft dann auch im Hintergrund kommt, weil einfach so eine hohe Aufmerksamkeit und so ein Wahnsinnsgefühl. Und ich habe mit Baumi hier wirklich einen sehr, sehr guten Austausch und ich weiß auch, wie es ihm nach Spielen geht. Ob ich das dann am Ende will, weiß ich noch nicht, das müsste ich da erstmal erleben, aber grundsätzlich fühle ich mich hier erstmal jetzt wohl Und deswegen habe ich auch verlängert, weil die Menschen hier unglaublich cool sind hier in Greifswald. Und mal schauen, wo mich der Fußballgott am Ende sieht.
Eine weitere Frage, und da muss ich schmunzeln, weil ich dir die auch im letzten Telefonat mal gestellt habe, kam von Matthias und lautet, hast du vor, in nächster Zeit den Fußballlehrer zu machen?
Ich hätte ihn schon gerne längst gemacht, wenn der DFB mich gelassen hätte. Ich war schon mal da, habe die Eignungsprüfung bestanden, aber wurde leider nicht genommen. Ja, man muss ja mal aufpassen, was man sagt, weil es ist ein leidiges Thema, leider der Fußballlehrer, weil ich glaube auch, dass mit der Arbeit, die ich hier mache, hoffentlich auch natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit da ist, nicht nur auf dem GFC, weil das, denke ich, haben wir schon geschafft, dass es in Fußball Deutschland einfach mal überhaupt der GFC gesehen wird. Was meine eigene Person angeht, natürlich, wenn man Erfolg hat, muss man den im Fußball auch ein Stück weit nutzen. Und finde ich einfach schade, dass der Schein dazu aussagt, ob ich jetzt eine dritte Liga-Mannschaft trainieren darf oder ich darf sie nicht trainieren. Und ich würde den Fußballlehrer gerne machen. Mit dem Aufstieg hätte ich die Genehmigung da auf jeden Fall dazu und dann mache ich ihn auch natürlich. Ich werde mich trotzdem anmelden für den nächsten Schein und wieder versuchen reinzukommen, um dann dieses leidige Thema dieses Scheins, der für mich absolut sinnlos ist, was das Thema angeht, weil für mich ist kein guter Trainer, ob er einen Fußballlehrer hat oder nicht, weil es gibt auch in vielen, vielen Jugendmannschaften auf Dörfern so viel tolle Trainer, so viele Menschen, die richtig viel können. Und die werden auch nicht gewertschätzt nur wegen dem Schein, sondern die werden gewertschätzt, weil sie einfach tolle Menschen sind und tolle Trainer sind. Und das ist auch wirklich ein Thema, was mich sehr belastet oder mich auch richtig nervt, weil ja, es wird leider immer nur dieser Schein gesehen. Und was der kostet mittlerweile, ist der Wahnsinn, dass sich viele Menschen auch gerade diese A-Lizenz gar nicht mehr leisten können. Sie würden gerne was machen, um einfach ihre Kinder auf Dörfern besser zu trainieren und besser zu machen, aber es wird ihnen einfach verwehrt. Und ja, vielleicht komme ich jetzt auch nie wieder in Fußballlehrer mit meiner Aussage gerade, aber das ist ja wirklich ein Thema, was mich sehr, sehr ja bedrückt. Und es geht nicht um DFB, sondern es geht einfach generell um Menschen, die anderen Menschen besser machen und sich gerne weiterbilden würden und können es nicht. Und das finde ich schade.
Ja, wenn man die Gesamtgemengelage betrachtet und das Thema offene Feedback-Kultur, was man immer wieder einfordert, auch ernst meint, dann sollten deine Worte hier nicht als Kritik, sondern als wirklich vielleicht Denkanstoß verstanden werden. Und ja, ich und wir drücken dir die Daumen, dass das auf jeden Fall beim nächsten Kurs was für dich wird. Und ja, zwei Themen, die hier in dem Podcast fortlaufend Thema sind, wollen wir noch anreißen, wo wir wissen, dass du da auch eine gewisse Expertise dafür mitbringst. Thema 1, dieses Jahr geht der Kelch Aufstiegsspiele ja glücklicherweise an der Regionalliga Nordost vorüber, aber in den kommenden Jahren wird man wieder das Vergnügen haben mit der unsäglichen Regelung, dass sich zwei Meister einen Aufstiegsplatz teilen müssen. Dein Kollegen Tobi Röder haben wir in unserer Champions League des Ostens Folge dazu befragt. Und der hat eine zweigleisige vierte Liga als Lösung im Prinzip in den Raum gestellt. Was wäre dein Lösungsansatz, um die Regelung endgültig zu begraben?
Ja, ich durfte ja noch die Regionalliga, wo sie Nord und Nordost zusammen war, miterleben und mitspielen. Damals noch mit RB, also da war ich aber in Hannover in der U23 und auch ein Jahr davor, glaube ich, noch in Magdeburg, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, im ersten Jahr. Ich bin da komplett dabei. Also ich verstehe nicht, warum man eine Regionalliga Bayern machen muss, wo es für mich eine absolute Farce ist, dass zwei Mannschaften die Lizenz beantragen, wo es nur zwei Mannschaften gibt, die überhaupt, also klar, jetzt vielleicht noch mal, sagen wir mal, die Bayern und Würzburg haben es ja beantragt und die anderen nicht, weil sie zu weit weg waren, aber die U23-Mannschaften würden es ja vielleicht noch wollen. Ist für mich einfach ein unsägliches Thema, weil es kann nicht sein und ich finde, es müsste auch so sein, dass man mit dem Eintritt in die Regionalliga auch die Bedingungen für die dritte Liga erfüllt. Dass es jetzt hier in unserem Fall halt eine Sache ist, die sich wachsen muss, ist auch klar. Aber es muss auf jeden Fall die Bereitschaft da sein. Und das habe ich auch schon mal gesagt, ich glaube, in der Regionalliga Nordost würde jeder Verein, der bei uns spielt, würde die Lizenz beantragen. Selbst Eilenburg würde es irgendwie versuchen, hinzubekommen mit einem Stadionumbau oder was auch immer. Jeder von dieser Regionalliga Nordost, der Champions League des Ostens, würde versuchen, in die dritte Liga zu kommen. Und das ist leider in Deutschland nicht der Fall. Und ich finde, das müsste so sein. Und ich denke, man könnte es, selbst wenn man vier Regionalligen macht, wäre das Thema ja schon durch. Wir hätten vier Aufsteiger und es wäre gut und es wäre alles geklärt. Und dass die Regionalliga Bayern einfach nur auf diesen Bezug, weil sie so groß sind oder was auch immer, eine eigene Regionalliga hat, wo 16 Mannschaften drinstehen, die gar nicht aufsteigen wollen, ist für mich eine absolute Frechheit, muss ich ganz klar so sagen. Und ich verstehe es auch nicht, dass so viele Traditionsvereine es nicht schaffen. Das hat auch Gründe, muss man auch sagen. Ich habe ja zum Glück die Relegation gewonnen mit Magdeburg schon mal in Offenbach. Aber ich weiß auch genau, wie die Offenbacher sich gefühlt haben. Und das darf halt nicht sein, dass es eine Relegation gibt. Ich finde auch genauso die Relegationsregel in der ersten, zweiten Liga, dritten Liga, finde ich auch eine absolute Frechheit. weil wenn ich die ganze Saison das geschafft habe, Zweiter, oder wenn es nur zwei sind, dann sind es halt nur zwei, dann ist es auch in Ordnung. Aber wenn es halt drei sind, dann müssen es halt drei sein. Das ist einfach nur so viel Emotion im Fußball heutzutage, gerade in Deutschland. Warum muss ich die Emotion noch größer machen? Und die mache ich halt mit einer Relegation extrem groß. Und das muss ich doch versuchen zu deeskalieren. Und das könnte man, glaube ich, mit vier Regionalligen ganz einfach. Ich habe mich da jetzt nicht beschäftigt, ob es zwei oder vier sein müssen. Aber, und da sage ich auch klar, wenn man im Profifußball will, wir wollen im Profifußball, dann muss es auch möglich sein, eine zweigleisige Regionalliga zum Beispiel zu machen, wo wir bis nach Essen fahren. Das muss dann möglich sein. Das müssen wir dann einfach schaffen. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir halt in eine Liga, wo das halt nicht der Fall ist. Und das, glaube ich, ist eher das Problem, dass es zu viele Vereine gibt, die es nicht wollen. Und die kleinen Vereine sagen halt alle, nee, wir wollen es nicht, weil es kurze Wege sind. Ja, aber die sind auch die, das hindern, warum es dann am Ende nicht klappt.
Zweite Evergreen hier so ein bisschen im Podcast ist Thema U23, also zweite Mannschaften. In Sachsen stecken ja gerade Dynamo, Aue und RB so ein bisschen die Köpfe wieder zusammen, um zeitnah vielleicht eine zweite Mannschaft an den Start zu bringen. Du hast bei Hannover ja sowohl in der U23 gespielt als auch trainiert. Wie sind deine Erfahrungen mit diesem Thema und denkst du, ist es essentiell für den deutschen Fußball?
Auf jeden Fall. Die U23 ist brutal wichtig und das sieht man jetzt, warum die alle die Köpfe wieder zusammenstecken und warum sie eine Fehlentscheidung getroffen haben. Das ist in Wolfsburg nicht anders. Die überlegen auch wieder, wie sie ihre U23 reinbekommen. Brutal wichtig, weil mit 18, 19 schaffst du halt bei RB schon mal gar nicht. In Wolfsburg nicht, in der Bundesliga nicht den Sprung. Dauerhaft vielleicht einer, meistens ist aber zurzeit dann eher ein Ausländer, der es dann aus einem anderen Land gekommen ist, der es geschafft hat. Total wichtig, die U23. Und ich bin auch komplett dabei zu sagen, das muss eine eigene Liga sein. Genauso wie die U19 eine Bundesliga sein muss, damit die Spieler auf höchstem Niveau sind und nicht gegen Dorfmannschaften oder NLZ-Liga oder so. Ich bin da komplett anderer Meinung, aber das bin ich ja zum Glück auch nicht vielleicht dann der Entscheider. Aber ich würde mich immer dafür aussprechen, eine eigene U23-Liga draus zu machen, weil es ist einfach viel, viel höhere Qualität bei den Jungs. Ich habe das gemacht mit der U23, da haben wir in der Regionalliga Nord gespielt, da ging es halt nur um den Einwurf. Da wurde der Einwurf von der Mittellinie reingeworfen. Jetzt können einige sagen, ja, das gehört auch zum Fußball dazu. Und ja, aber was ist das für eine Ausbildung? Ich bilde einen Spieler aus, wenn ich den Ball am Fuß habe oder wenn ich auch mal was verteidigen muss, aber nicht dauerhaft der Ball von der Mittellinie mit dem Kopf rein, also mit dem Einwurf reinfliegt. Und ich will ja die bestmöglichen Jungs ausbilden. Und das mache ich halt bei coolem Fußball. Und ich bin der Meinung, dass die U23 sollte eine eigene Liga haben, weil die Spieler ein viel höheres Niveau haben dann, als wenn sie in der Regionalliga Nord, Nordost gegen Profimannschaften spielen oder sag ich mal, richtige Männermannschaften spielen. Die Jungs brauchen Zeit und die brauchen vor allen Dingen Spiele und die brauchen Wiederholung und die brauchen halt Bedingungen, die man schaffen muss, wo man vielleicht sogar, wenn man eine U23-Liga macht, nicht 90 Minuten spielt, sondern länger spielt, damit sie einfach viel mehr spielen. Ja, da gibt es so viele Dinge, die man aufarbeiten kann. Ich glaube, da könnte man noch eine eigene Folge draus machen.
Fuchser, dein Trainerherz merken wir hier durch und durch. Und ich glaube, dir ist es innerhalb eines Jahres beim GFC auch gelungen, dir da einen Namen zu machen. Ganz viele unserer HörerInnen da draußen, gerade so diejenigen, die, sagen wir mal, Ü35 sind, die kennen Lars Fuchs aber eigentlich auch als Spieler und Aufstiegsheld vom 1. FC Magdeburg. Trotzdem haben wir, wenn man drauf guckt, so ein bisschen festgestellt, war trotzdem lieber auf den zweiten Blick. Jetzt erzähl uns doch mal, warum du zunächst nach einem Jahr Steffen Baumgart wieder abgehauen bist.
Also bei mir war es lieber auf den ersten Blick. Es war nur so, dass Baumi hat mich geholt. Wir haben eigentlich eine brutal starke Mannschaft gehabt, haben das aber noch nicht so offen auf die Platte bekommen, weil ich auch fand, dass sie ein Stück weit zu der Zeit Baumi auch alleine gelassen haben mit sofort Trainer und dann irgendwie das so machen. Es hätte einfach vom Verein besser geplant werden müssen. Und dann war das Thema, dass ich ja aus Jena nach Magdeburg gekommen bin und für ein kleines Geld da gespielt habe, weil ich einfach wieder zu Hause wohnen wollte, meine Frau wieder ihre nach 3 Jahren Kinderfreizeit, wie man es nennen möchte, Freizeit ist ja nicht, sondern eine anstrengende Arbeit, dann wieder arbeiten konnte in Braunschweig und wir nach Braunschweig gezogen sind. Und ich dann gesagt habe, okay, ich würde gerne in Magdeburg bleiben, aber wie sehen denn die Voraussetzungen aus? Und es war eine vogelwilde Zeit. Ich habe 18 Tore am Ende gemacht, 16 oder 18. Und mit mir hat 6 Wochen lang keiner überhaupt von den Neuen, die dann gekommen sind, gesprochen. Und es war irgendwie für die so klar, als wenn ich bleibe. Und dann kam Hannover, die für mich einen Plan aufgestellt hatten, Führungsspieler, Kapitän zu werden, eventuell nochmal. Und das war, glaube ich, mein größter Traum damals. Mit 28 war es vielleicht sogar nochmal in richtigen Profifußball zu kommen, weil die erste Mannschaft war damals auch noch nicht so erfolgreich. Dann kam Mirko Slomka, hat ja dann ein überragendes Jahr gespielt, aber davor das Jahr, das war nicht gut. Und da war schon nochmal die Idee, vielleicht kann man auch da nochmal irgendwie ein paar Einsätze machen. Ja, und es hat sich auch leider bestätigt, die 3 Jahre, die ich nicht da war, war halt von fast Konkurs bis eigentlich Abstieg, nur weil in dem Jahr keiner absteigen konnte, war der Verein halt nicht gut geführt, bis Mario Kalnick kam und den Verein wieder auf sichere Beine gestellt hat. Und da war es für mich dann auch klar, ich war die kompletten 3 Jahre mit allen Verantwortlichen die ganze Zeit im Austausch, dass ich auf jeden Fall nochmal zurück, weil das war mein größter Traum, den ich im Fußball bisher je hatte, dass ich gesagt habe, diesen Verein möchte ich unbedingt im Profibereich bringen als Spieler. Und das war klar, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt waren. Und die waren dann erfüllt. Hat dann leider 2 Jahre gedauert, aber ja, das war meine größte, ja, für mich auch mein größter Traum, den ich im Fußballbereich dann erleben durfte, diesen Verein dahin zu bringen, wo er absolut hingehört.
Du hast dann beim Aufstiegsspiel in Offenbach mit einem Tor und einer Vorlage ganz entscheidenden Anteil am Aufstieg gehabt und dann auch beim ersten Drittligaspiel zu Hause gegen Erfurt den Siegtreffer erzielt. Ike Gallei hat damals kommentiert, ja, der weint ja fast. Wir haben jetzt schon deine Emotionalität kennengelernt. Nimm doch mal alle mit, welche Bedeutung dieses Tor für dich, aber vielleicht auch für den ganzen Verein damals hatte.
Boah, ich könnte sofort wieder anfangen zu heulen, wenn ich drüber nachdenke. Erstens, diese Rückholaktion, da wieder hinzukommen und den Verein wirklich dahin zu bringen, wo er hingehört, war brutal und hat auch auf mir so selber gelastet, dass ich nach dem Ausstieg in Offenbach, wo ich mich im Hinspiel verletzt hatte und dachte schon, mein Traum ist vorbei, da mitzuhelfen. Also ich habe ja mitgeholfen die ganze Saison, aber natürlich in so einem besonderen Spiel nochmal. Ich habe dann das Abschlusstraining das erste Mal wieder trainiert und ich bin auch froh, dass Jens Hertel mich damals dann auch spielen lassen hat in Offenbach und ich habe mich fit spritzen lassen, dass ich das überhaupt irgendwie durchhalten kann. Und ich war eine Woche lang komplett out of order. Ich bin auch mit den Jungs nicht mitgeflogen nach Malle. Ich konnte nicht, ich war echt durch, weil ich auch eine hohe Verantwortung hatte. Ich hatte dann immer die emotionale Ansprache vor den Spielen gemacht, die ganze Saison. Und ich habe im Endeffekt das erreicht, was ich wollte. Und bin dann, ja, das erste Spiel war ja dann genau dieses Spiel, wo man sagen kann, es ging genau darum. Der Verein war da, wo er hingehört. Diese Stimmung war unglaublich. Ich habe dann nie wieder so eine Stimmung erlebt wie in diesem Spiel. Das war sogar besser als gegen Offenbach. Obwohl das schon Wahnsinn war, aber gegen Erfurt war nochmal eine Stufe drauf, weil man diese Freude gemerkt hat, dass sich alle freuen, da zu sein in dieser Liga. Und dass ich dann natürlich Jens Hertel, der mich immer gerne auch ein bisschen eher ausgewechselt hat, weil ich nicht der Laufstärkste war, dann in der letzten Minute das Tor mache, das hat mir so viel bedeutet. Meine komplette Familie war da. Das war unglaublich.
Und ja, also ich glaube, das kommt rüber und wird für alle anderen auch nochmal rüberkommen. Echt Gänsehaut, wenn jemand so dahinter steht, ja. Und gerade heutzutage, wo wir so viel über Identifikation beim Verein sprechen und sowas, ist super. Und gerade jemand, der auch für einen anderen Verein tätig ist und trotzdem sich ganz klar in deinem Fall zu dem blau-weißen Herz bekennt, sehr, sehr cool. Und du hast ja auch nicht nur für Magdeburg, aber auch gerade für Magdeburg, hast du schon gesagt, eine durchaus beachtliche Torquote. Teilweise links außen gespielt oder viel links außen gespielt, aber auch echt viel Mittelstürmer. Und du bist ja jetzt nicht der Allergrößte. Warst du eigentlich die falsche 9, bevor es die falsche 9 überhaupt gab?
Nee. ich glaube, so viel oft habe ich gar nicht auf der 9 gespielt. Wir haben dann in Hannover zum Beispiel immer so ein 4-2-3-1 gespielt, wo ich dann 10er war. Ich glaube, damals war die Datenerfassung von Transfermarkt auch noch nicht so gut, dass man genau wusste, wo man gespielt hat. Aber es war dann schon auch in Hannover so, dass ich dann auch bei langen Bällen Zielspieler war, weil ich habe einfach ein sehr, sehr gutes Timing. Ich hatte eine gute Sprungkraft. Ich kam ja aus der Leichtathletik. Von daher war das für mich dann auch okay, dass ich dann auch mal die Bälle verlängern musste mit 1,74. Aber habe auch relativ viele, glaube ich, sogar gewonnen. Es gibt so ein witziges Foto gegen Hummels auch in Magdeburg, wo wir dann mal so ein Testspiel gemacht haben, wo ich, das hängt bei mir auch im Keller mit meinen Trikots zusammen, wo ich den Kopfball sogar gewonnen habe. Von daher, ich glaube, so oft habe ich nicht vorne drin gespielt und Jens Hertel war natürlich ein Verfechter vom 3-4-3. Da musste ich leider auch immer links rausgehen. Da habe ich mich nicht wirklich wohl gefühlt, aber ich habe es dann immer ein bisschen anders interpretiert. Deswegen war es, glaube ich, auch in Ordnung. Ich glaube, wir beide haben ganz gut zusammengepasst, was das angeht. Wir haben uns dann immer zur Höchstleistung gegenseitig auch gepusht. Und ich glaube, was mir nochmal wichtig war, so was du auch gesagt hast, so dieses blau-weiße Herz. Bei mir ist es halt so, ich habe ein Fußballherz, wo ich habe mich immer identifiziert, egal wo ich gespielt habe. Natürlich dieses Thema Braunschweig-Hannover war immer ein großes Thema. So, ich habe das nie so gesehen, weil für mich ist der Fußball das, was verbindet. Und ich bin in einem Kreis aufgewachsen, wo es Hannover-Fans gibt und Braunschweig-Fans gibt, wo es Magdeburg-Fans gibt, wo es Halle-Fans gibt. Für mich war immer das Entscheidende. Wenn man wo ist für einen Verein, sollte man alles raushauen. Das habe ich immer versucht zu tun. Und diese ganze Rivalität hattet ihr auch vor 2 Wochen, glaube ich, oder vor 4 Wochen jetzt mittlerweile schon in einem eigenen Podcast. Diese Rivalität ist cool, wenn sie friedlich bleibt. Und ich habe mich halt, habe auch da genug Probleme gehabt mit Braunschweig-Hannover-Themen. Ich finde halt einfach, man sollte einfach ein Fußballherz haben und einfach die Menschen sollten sich einfach wieder mehr wertschätzen. Und das fehlt mir so ein bisschen, was die Rivalität angeht. Das wollte ich nochmal wichtig loswerden, weil du gesagt hast, blau-weißes Herz, brutal, auf jeden Fall. Aber ich würde auch nie ausschließen, für Dynamo zu arbeiten, zum Beispiel als Trainer, weil ich würde trotzdem alles raushauen, oder für Hansa, ich würde trotzdem alles raushauen, weil für mich ist es eher ein Fußballherz. Aber natürlich war das in Magdeburg schon sehr emotional.
Da muss ich nochmal rein, Fußballherz ist akzeptiert, abgespeichert, trotzdem ja auch Affinität zum 1. FC Magdeburg. Jetzt gab es ja dieses Ostduell gerade am Wochenende. Bist du da jetzt schon dann noch, also gerade in der aktuellen Phase ging es ja dann für Magdeburg auch um viel, bist du da dann schon auch, also dass du guckst und dann mitzitterst noch in der aktuellen Situation, oder bist du da dann schon eher professioneller, weil du gerade ein eigenes emotionales Thema mit der Mannschaft hast?
Nein, also ist ja logisch, wenn man diese Emotionen, aber das habe ich auch in Hannover zum Beispiel auch, also wenn ich Hannover gucke ich mir auch noch total gerne an, weil ich früher auch mal im Block war. Ich war aber auch in Braunschweig im Stadion, weil Stefan Meissner damals im Stadion war. Also ich habe das nie so gesehen, oh, ich muss jetzt, wenn ich in Hannover bin, da muss ich gegen Braunschweig sein oder so, ich bin jetzt für Magdeburg, da muss ich gegen Rostock, sondern ich bin dann für diese Mannschaft. Also natürlich war ich jetzt blau-weiß und nicht blau-weiß-rot, sondern blau-weiß und hab da total für den FCM gezittert, weil einfach da noch viele Menschen arbeiten, die ich sehr, sehr schätze und die ich auch sehr mag, die manche zu Freunden geworden sind. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass ich gegen Hansa war, sondern für mich sehe ich das immer für jemanden. Und ich bin total Patriot und ich freue mich auch jetzt schon auf die EM, weil ich hoffe, dass Deutschland endlich wieder mal als Deutschland wieder überhaupt emotional uns freuen dürfen, Deutscher zu sein. Ich hoffe, dass wir uns freuen, mal wieder auf die Straße zu gehen und Fußballfeste zu feiern, weil es ist der schönste Sport der Welt und die schönste Emotionalität, die man haben kann. Und deswegen, klar, total blau-weiß, keine Frage. Es ist mein Traum, da nochmal an der Linie irgendwann zu stehen als Trainer. Aber ja, ob es dann so ist, muss man dann sehen. Aber ich nie gegen wen, sondern immer für jemanden.
Lieber Dustin, damit ist deine Frage, die wir hier vorbereitet hatten, hat Fuchser, wie du auch gerade schon vorweggenommen. Ja, also logischerweise, wenig überraschend, kam aus unserer Community die Frage, ob du dir vorstellen könntest, mal für den FCM auch als Trainer an der Seite zu stehen. Aber das hast du ja eindrucksvoll gesagt. Und du hast damit auch ein schönes Thema aufgemacht, was für uns hier in der Folge auch echt eine Rolle gespielt hat. Weil gerade im Fußball-Osten, ne, ist echt viel Existenzkampf gerade in allen Ligen. Ja, Union hinten drin, Dresden nicht so wie erhofft, Halle hinten drin, Hansa kämpft gegen Abstieg und so weiter und so fort. Ja, eher alles ein bisschen negativ gefärbt. Aber trotzdem ist es ja immer noch die geilste Sportart schlechthin, ja. Und wir freuen uns auch so ein bisschen auf die EM. Und deswegen wollen wir dir zum Schluss noch ein paar Fragen um die Ohren hauen, die auch über den Fußball-Osten und deine aktuelle Tätigkeit hinweggehen.
Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total sauber bist.
Frage Nummer 1. Baumgart oder Hertel?
Boah. Ich schätze beide unfassbar. Ich bin bei beiden, weil ich liebe, wenn ein Trainer eine Philosophie hat. Jeder in Deutschland kann dir genau sagen, was beide wollen. Ich liebe das. Ich mag beide unfassbar gerne. Jens ist jeder weiß da, wie er ist, und ich mag ihn dafür sehr gerne. Und Baumi ist für mich nochmal ein bisschen emotionaler, weil ich ihn einfach als Mensch unglaublich finde und was er geschaffen hat in Köln und jetzt auch beim HSV durchleben muss, auch wieder das gleiche, Wertschätzung. Kann ich nicht beantworten. Tut mir leid.
Wir bleiben aber im Trainerbusiness und die Frage ist vielleicht ein bisschen einfacher, vielleicht auch nicht. Wer ist für dich aktuell der beste Trainer der Welt?
Auch wieder schwierig, weil ich das immer in Teilbereiche. Ich finde Pep ist einfach Pep. So, das ist überragend, was er macht, wie sie spielen. Und jetzt, viele sagen immer so, der Ballbesitztrainer, aber wie die pressen, das ist eine Sensation, ihr Gegenpressing. Aber ich muss natürlich mit meiner Emotionalität und auch wieder Patriot sagen, absolut Jürgen Klopp. Was der da geschaffen hat in so einem schwierigen Umfeld in Dortmund, was auch mein ein Stück weit ein Herzensverein von mir ist als Fan, und was er in Liverpool, was auch ein Stück weit ein Herzensverein ist, wo durfte ich auch schon da sein. Deswegen emotional Jürgen Klopp, fachlich Pep Guardiola.
Dritte Frage, kann ich mir die Antwort fast denken, wenn man dir jetzt hier zugehört hat. Wer wird Europameister 2024?
Deutschland.
So und nicht anders. Den Optimismus wünsche ich mir ja auch von anderen in dem Podcast. Wer war dein härtester Gegenspieler, Fuchser?
Boah, die Frage hatte ich letztens schon mal bei unserem geilen Social-Media-Team, was wir hier haben. Konnte ich da schon echt schwer beantworten. Aber ich habe damals auch schon gesagt, Hummels und Subotic, weil natürlich viele immer gesagt haben, boah, wo wir auch dann gegen die gespielt haben, ich war ja nicht der Langsamste zu meiner Prime, wie es heutzutage heißt. Aber als wir gegen die gespielt haben, war es unglaublich, was die für eine Körperlichkeit haben, wie gut die sind, wie schnell die waren, wie handlungsschnell die waren. Und da habe ich auch wieder immer gesehen, ich war mit Abstand kein Bundesligaspieler und das ist eine ganz andere Welt. Und deswegen muss ich die beiden nennen zusammen, weil ich es einfach beeindruckend fand. Wenn man es im Fernsehen sieht, ist es was ganz anderes, als wenn man daneben denen steht oder gefühlt unter denen steht, so groß wie die sind.
Wer war der talentierteste Mitspieler deiner Karriere?
Boah, schwierige Frage. Pierre de Witt fand ich unfassbar in Osnabrück. Würden jetzt auch viele nicht so kennen wahrscheinlich, aber war leider total verletzungsgeplagt. War aber Wahnsinn. Frankie Evina, der jetzt in Sandhausen ist, den durfte ich als Trainer auch 2 Spiele trainieren. Auch genau das gleiche, unfassbare Qualität. Leider auch ein bisschen verletzungsgeplagt. Aber es gibt so viele. Jürgen Riesche, beste Kopfballspiel. Wir sind ja im Podcast des Ostens, da muss ich ihn natürlich auch nennen. Unfassbarer Mensch, der hat so viel erreicht und trotzdem so bodenständig. Ja, waren schon ein paar coole dabei. Ich habe ja in Braunschweig immer eine Zeit lang, in der Anfangszeit waren es ja die Kader noch so 30 bis 40 Spieler. Da waren so viele Talentierte dabei, da kann ich mich gar nicht großartig festlegen. Ich mache es wahrscheinlich dann, wie ich bin, immer emotional und nenne Menschen, die ich gerne mag. Dann sage ich natürlich Martin Amedic auch noch.
Basti, wenn wir noch eine Weile sprudeln lassen, dann hat er eine 11 zusammen. Pierre de Witt auf jeden Fall ganz interessant, hat meines Erachtens, wenn ich mich richtig entsinne, Matze Heidrich ja auch genannt als talentiertesten Spieler. Also den Namen haben wir hier auf jeden Fall schon mal gehört und vom Platz gehen wir mal rein in die Kabine, auch ein wichtiger Ort. Wer war der beste Kabinen-DJ deiner Karriere? Also ich glaube, auch zu deiner Karriere wurde schon Musik in der Kabine gespielt, wenn auch jetzt nicht so extensiv wie jetzt.
Ja, wurde wenig gespielt, weil damals war ja immer noch das Denken, man muss sitzen und man muss sich konzentrieren aufs Spiel und jeder hat so, wenn mal seine eigene Musik gehört, das war, also zu meiner Anfangszeit gab es gar keinen DJ und es gab auch keine Musik in der Kabine, das hat sich erst so entwickelt und dann muss ich natürlich sagen, Nico Hamann, weil wir haben das beste Aufstiegslied aller Zeiten, das habe ich auch nie wieder so erlebt, in Magdeburg haben wir getanzt vorm Spiel, vor jedem Spiel haben wir getanzt und ich denke, ich kann mich ein bisschen bewegen. Ich bin jetzt kein Megatänzer, aber frei kann ich mich dann doch ein bisschen bewegen. Und das war für mich nochmal, weil ich war auch so ein Typ, ich muss mich konzentrieren und so. Und hab dann wirklich Nico Hamann, das war eine Sensation vorm Spiel, war Wahnsinn. Deswegen ganz klar, ja.
Was war der Aufstiegssong damals?
Cheerleader von, jetzt muss ich überlegen, wer das ist. Komme ich nicht drauf. Aber Cheerleader. Und das war, wenn die ersten 3 Töne angefangen haben, jeder, der in Magdeburg gespielt hat und die 3 Töne hört, wird sofort Gänsehaut bekommen.
Geil.
Fuchs, vorletzte Frage. Welches war das schönste Stadion, in dem du je spielen durftest?
Muss ich natürlich sagen, das Westfalenstadion und das Heinz-Krügel-Stadion. Dortmund durfte ich leider nicht voll spielen. Das war Allianz Arena schon das Schönste, wo ich drin spielen durfte. Aber weil es damals auch neu war. Aber ich muss natürlich als Bauweiser, muss ich ganz klar sagen, die Stimmung in Magdeburg ist eine Sensation und würde ich jedem Stadion vorziehen, obwohl Köln auch cool ist.
Letzte Frage für den Vollblut-Trainer, Fußballer und Fan. Was ist die geilste Fußballhymne deines Erachtens?
Natürlich You Never Walk Alone, gerade auch im Bierkönig auf Mallorca um 12 Uhr. Da sieht man wieder, was Fußball einfach macht, dass auch Menschen friedlich miteinander feiern können und egal welcher Fan sie sind, da finden sie komischerweise alle zusammen. Deswegen muss man auf jeden Fall You Never Walk Alone, egal ob Liverpool oder Dortmund, muss man mitnehmen.
Ja, ich habe gehört, gibt hier Leute in der Runde, die haben You Never Walk Alone sogar zum Austrittsmarsch auf ihrer Hochzeit spielen lassen. Aber das sind nur Gerüchte.
Wäre ich gerne dabei gewesen.
Ja, war großartig, kann ich dir berichten.
Wer weiß, dass ich noch nicht verheiratet bin, der weiß auch, wer sich da gerade selber mal wieder ins Gespräch gebracht hat. Wer sich auf jeden Fall ins Gespräch und in die Gedanken der Niki-Taka-Hörer gebracht hat in der letzten Stunde, warst du, lieber Fuchser. Es hat mir persönlich großen Spaß gemacht. Wir kennen uns ja jetzt schon länger. Es hat trotzdem nochmal, glaube ich, allen ZuhörerInnen gezeigt, ja, Thema Vollblut, Thema Herz ist bei dir ganz groß und ist, glaube ich, auch einer der Hauptgründe, warum du dann erfolgreich bist als Trainer und auch immer sein wirst. Deswegen drücke ich dir dafür die Daumen. Danke dir hier für deine Zeit bei uns. Hoffe, du wirst uns treu bleiben auf den Autofahrten. Wir drücken dir die Daumen für die letzten Spiele und natürlich drücken wir allen den Daumen, aber würde auch mich persönlich freuen, wenn es irgendwie noch klappt für euch.
Dass das ein Cottbusser zu mir sagt, vielen Dank.
Auch ein Nicht-Cottbusser sagt es hier. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir haben uns Anfang des Jahres im Winter mal in Side in der Türkei unterhalten, einen kurzen Plausch gehabt und jetzt nochmal deutlich ausführlicher. Das war mir ein großes Fest und ich glaube, jeder da draußen kann aus dem Gespräch echt viel mitnehmen. Schon mehrfach gesagt, irgendwie, ich habe lange nicht den Eindruck gehabt, dass wir hier so viel Vollblut, so viel Herzblut drin hatten für den Fußballsport. Das war wirklich Werbung dafür. Und ich hoffe, dass ihr alle da draußen da ganz viel mitnehmt. Ich tue es auf jeden Fall und das ist das Wichtigste.
Vielen Dank.
Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen.
Ja, Ruby, die Fragen waren ordentlich, aber der Gast war natürlich noch besser als die Fragen. Mir hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen.
Ja, hat mich wirklich beeindruckt. Und ich bin mir sicher, Lars Fuchs wird seinen Weg gehen. Der bringt viel mit, hat eine klare Spielidee, Emotionalität, Authentizität und Empathie. Ja, und natürlich haben uns auch die lobenden Worte für unser Format hier total gefreut, auch ehrlich. Und es ist doch schön, dass der Podcast hier inzwischen von wirklich vielen, sagen wir mal, aktiven, handelnden Personen hier im Fußball-Osten gehört wird. Aber genauso viel wert ist natürlich jeder Einzelne da draußen von euch, jeder Fan, jeder Sympathisant von Niki Taka. Und deswegen auch nochmal eine kleine Bitte an euch da draußen, vielleicht, falls ihr neu dazugekommen seid, folgt uns auf eurer favorisierten Podcast-Plattform. Lasst uns gerne Bewertungen da und wenn euch das Format gefällt, dann empfehlt uns natürlich auch gern weiter.
Ja, und wenn euch was auffällt, was ihr blöd fandet, wenn ihr eine Idee habt, wen wir noch als Gast einladen sollen, dann kontaktiert uns gern auf Facebook oder Instagram, wo auch die ein oder andere echt geile Grafik von Gerle gebastelt wird, oder schreibt uns eine Mail auf nikitaka@web.de und das Wichtigste, schaltet in 2 Wochen wieder ein, wenn es heißt Niki Taka. Sportfrei.
Sportfrei.
Niki Taka, der Podcast im Fußball-Osten mit Robert Hofmann und Sebastian König.